Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Es ist Urlaubszeit und wir wollen von Ihnen wissen, was lesen Sie? Was können Sie empfehlen? Worauf freuen Sie sich? Was nehmen Sie mit in den Urlaub? Das ist ja immer die Zeit, von der man sagt, man habe da besonders viel Gelegenheit zu lesen. Das wollen wir gerne von Ihnen hören. Ihre persönlichen Literaturtipps, Ihre Lesetipps oder auch, was Sie in den letzten Wochen und Monaten besonders beeindruckt hat, wenn Sie ein Buch aufgeschlagen haben. Rufen Sie uns an. 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Wie gesagt, 0800 2254 2254. Wir sind sehr gespannt auf Ihre persönlichen Literaturtipps und wir haben natürlich zwei Experten bei uns hier im Studio. Ich freue mich sehr auf Elke Schlinsuk aus unserer Literaturredaktion. Schönen guten Morgen.
Guten Elke. Morgen, hallo.
Und Felix Palent von der Berliner Traditionsbuchhandlung Knesebeck 11 in Berlin-Charlottenburg ebenso. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Was haben Sie gerade am Wickel, Elke?
Ich habe wirklich gerade ein Sommerbuch gelesen von Tommy Beyer. 7 Tage im Sommer ist auch gleich der Titel. Wir hatten ihn auch vor kurzem hier in der Lesart. Das ist ja wirklich ein interessanter Typ. Der war ja Musiker, Maler, hat jetzt aber inzwischen schon 20, 25 Romane geschrieben. Und er mag ja gerne diese Gleichförmigkeit in den Büchern. Und das ist diesmal auch wieder in diesem Sommerbuch so typisch. Da gestaltet er eigentlich ein Kammerspiel für 5 Personen. Ein Gastgeber lädt in sein Haus an die Côte d'Azur 5 Leute ein. Er selbst taucht aber nie auf. Eine Spionin, eine befreundete junge Frau, soll immer herauskriegen, was diese Menschen denken, was sie tun. So warten wir mit diesen 5 Leuten 5 Tage lang, eine Woche lang auf diesen Gastgeber. Das ist so ein bisschen Warten auf Godot mit ganz viel Sommer. Ich hatte 2-3 Stunden richtig Lesespaß.
Ja, Südfrankreich ist überhaupt ein guter Ort. Also wir haben auch schon eine erste Mail bekommen von Renate Zimmer aus Freiburg, die empfiehlt Erika und Klaus Mann, das Buch von der Riviera. Bleiben wir einfach gleich da unten, oder?
Ach, wer das mag, da an der Côte d'Azur lang zu fahren, der wird sich da wiederfinden. Das ist natürlich 100 Jahre zurück. Klaus und Erika Mann, die beiden Kinder von Thomas Mann, die sind ja in Bohemian-Style mit offenem Wagen die Küste lang gefahren und haben letztendlich schon die Spuren, das war in den 30er Jahren, die Vorspuren des Krieges mit wahrgenommen. Von der französischen Küste bis zur italienischen Küste, bis zu Costa Azzurra. Und diese Braunhemden, die dann gerade auch Klaus Mann dort in Italien sieht, das war sehr eindrücklich. Ich glaube, vor 1-2 Jahren ist das Buch erschienen. Toller Tipp. Ich kann das Buch nur empfehlen.
Kann man da anknüpfen auch, wenn man das Frankreich von heute verstehen will? Wie ist das überhaupt eigentlich mit so historischen Büchern und Romanen? In dem Fall ist es ja eine Reisebeschreibung, ne? Aber inwieweit kann man da anknüpfen? Oder sind das so wirklich Reisen in die Vergangenheit, was mit heute wenig zu tun hat?
Doch. Das sind immer Genesen, die mir auch die Länder besser erklären. Also ich habe vor allem dieses veränderte Italien und wie früh Klaus Mann sensibel genug das wahrzunehmen, wie früh er da auf die kleinen Signale achtet, das noch mal zu sehen. Ich habe ja selber sehr lange in dieser Gegend gewohnt. Ich fand das hochinteressant, wie früh die Spuren eben schon in Italien waren und in Frankreich noch gar nicht.
Ich meine, der politischen Radikalisierung auch,
ja,
ne?
Interessanter kann man das ja nicht durch Bücher mitnehmen.
Sind ja Themen, die uns auch heute sehr beschäftigen, wie wir wissen. Felix Palent, wie ist es bei Ihnen? Ich meine, Sie sind ein sehr privilegierter Mensch. Sie sind nämlich jeden Tag von Hunderten von Büchern umgeben in Ihrem Buchladen in Berlin-Charlottenburg, ein Traditionsladen in der Knesebeckstraße. Und eigentlich die Frage, was Sie gerade am Wickel haben, ist vermutlich falsch. Wie viele Bücher haben Sie denn gerade so parallel am Wickel?
Na, man muss sich irgendwie konzentrieren. Zu viel, dann erinnert man sich falsch an die Bücher und erzählt womöglich, die Gefahr ist ja groß, dass man einem Kunden ein ganz anderes Buch erzählt, weil man der Überzeugung ist, das ist das. Und er nimmt was mit und liest was ganz anderes. Also da muss man schon aufpassen. Ich lese meistens wirklich nur 1-2 Bücher gleichzeitig. Und gerade aus großer Neugier lese ich das neue Buch von Ralf Rothmann, was, glaube ich, in den Tagen jetzt nächste Woche erscheint. Passt überhaupt nicht zu unserer Sommersendung, denn es heißt Die Nacht unterm Schnee. Aber ein Wahnsinnsbuch, ein Wahnsinnston. 1946 in Deutschland spielt das. Das wird so ein 40er Jahre oder zweite Hälfte 40er Jahre Panorama. Und wie modern der das erzählt und wie er sich das auch traut, auch über die weiblichen Lebensentwürfe nach diesem Krieg zu schreiben, das beeindruckt mich sehr.
Gerade mal 2 Bücher parallel, haben Sie gesagt, mehr nicht als Buchhändler? Ich dachte, man liest dann immer 20 parallel. Nee, ne?
Nein, man liest nicht alle zu Ende, wenn man ehrlich ist.
Schafft man nicht, oder? Ja, dieses mit dem Zu-Ende-Lesen ist auch nochmal eine Frage. Wonach entscheiden Sie, ob Sie ein Buch zu Ende lesen?
Wenn es richtig gut ist, dann will ich es unbedingt zu Ende lesen.
Was muss es haben, damit es gut ist?
Kann ich Ihnen nicht da habe ich keinen Werkzeugkasten für. Ich lese los und wenn die erste Seite schon nicht stimmt, dann sinken die Chancen und so geht das eigentlich immer weiter. Und wer auf Seite 40 es nicht gepackt hat, der ist raus.
Wie ist bei Ihnen, Elke? Mit dem zu Ende lesen.
Ja, wenn ich rezensiere, muss ich es zu Ende lesen. Und ich habe da aber so einen super Bücherstapel am Fuße meines Schreibtisches. Und da landen die so toll sind, wo ich unbedingt noch länger drin lesen möchte. Also andersrum jetzt beantwortet Ihre Frage. Und da liegen dann die Schätze, die ich dann wirklich noch zu Ende lesen will, weil dafür will ich dann Zeit haben. Die anderen, die ich lesen muss und darf, ist ja ein schöner Beruf, die lese ich dann auch zu Ende. Wir lesen natürlich auch in der Redaktion viele Bücher an, wo wir sagen, okay, da laden wir doch vielleicht einen anderen Autor oder eine Autorin ein.
Die Lese hat bei uns immer 10 Uhr, immer vormittags eine Stunde Zeit für Literatur und natürlich auch unter deutschlandfunkkultur.de. Und das ist eine Adresse, die ich sowieso generell immer sehr empfehlen kann, aber in diesem Fall ganz besonders, wie gesagt, weil wir da viele Bücher vorstellen, rezensieren. Wir haben Reportagen, Interviews aus dem Literaturleben und dort werden Sie auch spätestens am Montag dann alle Tipps, die wir hier heute erwähnen, alle Büchertitel noch einmal gesammelt finden. Also klar, Sie können natürlich auch was ganz schnell mitschreiben, ist eine Möglichkeit. Oder aber am Montag einfach unter deutschlandfunkkultur.de schauen, was wir hier in den nächsten 2 Stunden alles empfehlen und vor allem auch von Ihnen empfehlen. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und angerufen hat auch Christoph Azzone aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Wir sind ganz Ohr. Was empfehlen Sie?
Ich empfehle ein Buch, das eigentlich ein Sachbuch ist, aber von literarischer Qualität. Das ist von Simon Singh, ein US-amerikanischer Mathematiker und heißt Fermats letzter Satz. Ich muss vorausschicken, ich war in Mathe in der Schule immer eine Niete. Ich möchte damit nicht kokettieren, aber es war immer furchtbar. Und 40 Jahre später hat mir dieses Buch beigebracht, wie schön Mathematik ist. Ohne, dass ich sie verstanden habe, aber die Qualität von Mathematik als Wissenschaft war auf einmal so offensichtlich. Ich dachte, Sakrament, wieso habe ich nicht schon vorher erkannt, was für eine kristallene Qualität das Ganze hat.
Und wie hat er das geschafft, das Simon Singh? In welcher Art?
Also der Fermat war ein Mathematiker und Anwalt im 17. Jahrhundert und ist in ein Duell reingekommen. Das hat er am nächsten Morgen gehabt und hat in der Nacht vor diesem Duell noch ganz schnell aufgeschrieben, was er im Kopf hatte. Unter anderem die Formel a hoch n plus b hoch n gleich c hoch n und drunter geschrieben, ich habe einen ganz wunderbaren Beweis dafür gefunden. Er geht am nächsten Tag zu seinem Duell, kommt dabei um. In seinem Nachlass werden die Unterlagen gefunden und anschließend haben 3 Jahrhunderte die Mathematiker versucht, diesen Beweis, den er angeblich hat, aber nicht aufgeschrieben hat, nur dass er ihn hat, nachzuvollziehen und haben es 300 Jahre mit vielen Verwicklungen dann später irgendwann geschafft, diesen Beweis zu führen. Allerdings mit mathematischen Mitteln, die Fermat zu seiner Zeit noch gar nicht zur Verfügung standen. Es steht also im Raum auch noch, dass Fermat sich vielleicht geirrt hat. Er hatte gar keinen Beweis oder nicht geirrt, aber sie haben es gesucht und am Ende ist diese Formel bewiesen worden. Im Buch sind ein paar Formeln auch drin, die kann man überspringen, wenn man will. Ansonsten ist das Ding so unfassbar spannend und man hat Einblick in diese ganzen total verqueren Mathematikerhirne, sagenhaft. Und wie Mathematik tatsächlich auch als Wissenschaft oder als Tatsache in der Welt ist, auch wenn sie nicht wissenschaftlich bearbeitet wird, ist mir da erst klar geworden mit diesem Buch. Es war super.
Felix Palenz, Sie kennen das auch?
Ich kenne das nicht, aber man wird sofort erinnert an tolle Erlebnisse dieser Art, wo man von einem Wissensgebiet irgendwie wenig Ahnung hat oder sagen wir Schulahnung, nicht auf Einserniveau. Und dann liest man ein Buch über, sei es über Heisenberg oder weiß ich über wen. Und man hat irgendwie, ja, wie er das gerade sagte, das Gefühl, ja Mann, jetzt kapiere ich es doch. Es war eigentlich schon immer aufregend, warum habe ich mich eigentlich noch nie näher damit beschäftigt? Ja, da gibt es einen Chilene, ist der, glaube ich, Benjamin Labatut, das blinde Licht. Da geht es auch um so Wissenschaftler und das sozusagen erzählt und nicht für den 0815-Geist, sondern man muss schon ein bisschen mitkommen. Aber das macht dann großen Spaß und das schließt einem das Lesen, so schließt einem das Lesen dann die Welt auch nochmal ganz anders auf, ja.
Elke, wie ist es bei Ihnen? Also wenn es irgendwelche Themen gibt, mit denen sie sich beschäftigen müssen oder wollen, die aber eigentlich also wie so ein großer Brocken im Raum liegen. Graben Sie dann zu bestimmten Büchern, die vielleicht diese Themen besser erklären, auf eine bestimmte Art und Weise, so erzählendes Sachbuch zum Beispiel?
Ja, klar.
So, danach hört es sich jetzt an für
mich. Ja, ja. Mhm. Ich habe auch total gerne zugehört. Ich habe diese Akribie, die beschrieben wird, ne? wenn man solche Bücher liest, also mich fasziniert das enorm. Ich habe zum Beispiel Jaroslav Rudisch, das ist ein tschechischer Autor, viele kennen vielleicht seinen Roman Winterbergs letzte Reise, aber der hat so die Fahrpläne gelebt, alte, internationale, historische, neue, dass er mit einer solchen Akribie auch eine Liebe zu diesen Plänen und zu diesen Routen entwickelt hat, dass es ein bisschen in die Richtung geht, dass wir das mit einer mathematischen Formel vergleichen können, wie Sie das gerade gemacht haben. Ich habe ihn mit seiner Gebrauchsanweisung fürs Zugfahren letztendlich auch neu kennengelernt, den Autor Rudisch, eine wunderbare Liebeserklärung ans Zugfahren, wo wir nicht nur lernen, wie man toll die Fahrpläne lesen kann, sondern wo wir auch mitbekommen, was die schönsten Reisestrecken sind, wo die besten Verbindungen sind. Und ja, dass es manchmal auch Spaß macht, eine Langspielplatte mit Dampflokgeräuschen zu hören.
Also große Liebeserklärungen auch an technische, naturwissenschaftliche, mathematische Dinge. Christopher Zone in Berlin jedenfalls hat eine große Liebe entwickelt, offenbar zum großen Fermatschen Satz. Ich habe extra nochmal natürlich in der Zwischenzeit, smart wie ich bin, gleich nochmal nachgeschaut. A hoch N plus B hoch N gleich C hoch N. Ich glaube, das haben Sie inzwischen intus, Herr Zone, oder?
Aber selbstverständlich. Ohne, dass ich es erklären könnte und den Beweis führen, ist mir auch nicht gegeben.
Muss ja auch nicht sein. Simon Sink, Fermats letzter Satz, die Empfehlung von Christopher Zone. Vielen Dank und schönes Wochenende noch.
Ebenso.
Elke Schlinsock ist bei uns aus unserer Literaturredaktion und Felix Palent von der Berliner Traditionsbuchhandlung Knesebeck 11. Verkaufen Sie eigentlich Gedichtbücher?
Ja, sehr viele sogar, ja. Wir haben am Anfang, also wir haben hier erst auf seit Ende Oktober jetzt in der neuen Optik der Knesebeck 11 und da gab es ein großes Krimi-Regal und nach 3 Monaten habe ich gemerkt, du, die Krimis sind eigentlich gar nicht so gefragt und interessieren mich persönlich auch weniger und dann haben wir einfach das große Krimi-Regal durch ein großes Lyrik-Regal ersetzt und wir
interessante Entwicklung.
Und wir verkaufen tatsächlich mehr Lyrik als Krimis, ja.
Das ist aber sehr bemerkenswert. Hängt das da mit Ihrem Einzugsgebiet zusammen? Sind da zufälligerweise in Charlottenburg, da in der Nähe des Savignyplatzes in Berlin, so viele Lyrikfreunde? Oder wie ist das zu erklären? Ich dachte, Krimis sind immer das große Zugpferd in Buchhandlungen, oder?
Ja, das sagen auch alle, ja, ja, ja. Und dann muss man einfach auf den Ort auch hören und schauen, was gibt einen Ort her und was gibt es für Menschen hier und was wünschen die sich vielleicht, obwohl das gar nicht so meine Idee vom Buchhandel sonst ist, ehrlich gesagt. Aber die Lyrik mache ich ja auch sehr, sehr gern. Und es ist auch
was so zum Beispiel? Was lesen Sie gerne? Was verkaufen Sie gerne an Lyrik?
Ja, es ist unterschiedlich. Also es gibt natürlich tolle neue Editionen. Jetzt von Ted Hughes ist eine Auswahl erschienen beim Hansa Verlag. Jetzt zum Geburtstag von Jürgen Becker sind Sachen gekommen. Also sowohl diese, würde ich mal sagen, fast schon modernen Klassiker der Lyrik zu haben. Und bei den jungen Leuten da auch dabei zu sein, aber nicht auf jedes Pferd, was bei YouTube vielleicht rumspringt, irgendwie raufzusetzen. Ja, also es muss schon irgendwie eine Qualität halten. Und der Lyrikleser ist auch sehr interessant. Der hat sehr viel Zeit meistens, also verbringt sehr viel Zeit. Ist ein sehr genau auswählender Kunde und sehr angenehm dann. Sucht sich 3, 4 aus, liest dann nochmal rein und hat so eine gewisse Ruhe strahlen die aus, ja. Total toll. Also müssen Sie mal kommen.
Nicht so nervös wie Krimikäufer oder wie kann man sich das vorstellen?
Nein, wir dürfen
ich
jetzt
den nicht. Nächsten Fall. Ich brauche ganz schnell den nächsten Fall.
Wir dürfen die nicht gegeneinander ausspielen.
Nein, natürlich,
aber
natürlich
nicht. Ich kann eine schöne Brücke schlagen, dass man Krimi und Lyrik nicht ausschließen muss. Ich habe, als ich Friedrich Arni kennenlernte, begriffen, dass man auch von
Krimi-Autor,
ja, aus München, der schreibt auch Tatortbücher, dass man auch von der Lyrik zum Krimi kommen kann. Er hat jahrelang Lyrik geschrieben und ist dann automatisch in dieses Krimi-Genre gerutscht. Und letztendlich versteckt sich immer noch ein Lyrikbeitrag in seinen Krimis.
Und ansonsten, was so den Buchhandel angeht, ich meine, diese Buchhandlung Knesebeck 11, ich glaube, für die meisten Literaturfreunde in der Hauptstadt ist es sicherlich ein Begriff, gibt es seit den 70er Jahren, ist ein legendärer Laden in Berlin-Charlottenburg, wo der Betreiber, glaube ich, vor 2 Jahren gestorben ist und sie dann jetzt übernommen haben als die nächste Generation und ein bisschen was ändern wollten. Wie haben Sie den Laden eigentlich vorgefunden? Also was für eine Buchhandelstradition gab es da an dieser Ecke?
Also mit dem Tod von Leo Baumann schloss sich eigentlich auch die Tür und interessanterweise hatte auch niemand anderes einen Schlüssel. Man kam überhaupt nicht rein in diesen Laden. Und selbst als der Schlüssel da war, es war im Grunde ja eine Bücherhöhle, wie man sie vorher kannte. Am Zoo gab es noch die Heinrich-Heine-Buchhandlung. Und die Räume jetzt, wenn Sie zu mir kommen, sehen Sie das? Schön Stuck und sowas, den hat man gar nicht gesehen vorher, weil eben bis drunter und dann noch wirklich bis ganz oben hin gestapelt Bücher waren. Das kann ich mir heute nicht mehr leisten, so viele Bücher zu haben und eigentlich will ich es auch nicht. Und darum haben wir, es musste alles raus, um einmal zu sanieren, weil es war eh zu. Dann haben wir die Chance genutzt und dann zu sagen, wir konzentrieren uns, wir führen Linien fort. Der war ja ein extrem literarischer Mensch, dieser Leo Baumann. Das ist geblieben und die Philosophie ist geblieben, für die war die Buchhandlung immer berühmt und die gibt es auch nach wie vor.
Was ist das für eine Philosophie? Wofür steht so ein kleiner, unabhängiger Buchladen wie Ihrer?
Also Philosophen werden das jetzt kennen, also Felix Mainer ganz viel zu haben, das sind so wirklich die Grundlagentexte, zweisprachige Ausgaben, Latein, Deutsch, Griechisch, Deutsch, aber auch STW, also Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, nicht nur drei Bände und die neuesten zu haben, sondern eben auch eine ganz große Backlist. Ja,
insofern, die sind wie eine Bibliothek fast schon, ne? So ein bisschen.
Bei der Philosophie schon,
ja.
Das stimmt. Und das ist aber auch ein Statement, was wir jetzt fahren und das halten wir jetzt erstmal 2 Jahre lang durch und dann müssen wir aber natürlich auch irgendwann gucken, kommen eigentlich Leute, die diese philosophischen Bücher noch kaufen und dann auch noch lesen oder ist das eigentlich vorbei, weil man heute auch zum Beispiel an der Uni alles nur noch in Auszügen liest, aber jetzt die ersten Monate haben gezeigt, nein, das ist durchaus noch eine sehr lebendige Szene auch. Ja.
Und vor allem der Laden muss laufen. Es ist ja trotzdem immer noch eine betriebswirtschaftliche Angelegenheit, die Sie da machen.
In der
Davon gehe ich jetzt mal aus. Ich weiß nicht, ob Sie einen Mäzen haben oder einen anonymen Förderer, aber es muss ja irgendwie funktionieren. Also wie kann ein kleiner Buchladen in durchaus auch schwierigen Zeiten, also angefangen davon, dass man ja immer wieder hört, dass die Menschen eher etwas weniger lesen. Von Jahr zu Jahr werden die Leser und Buchkäufer weniger. Ich glaube, die Bücher kaufen, kaufen mehr, aber es gibt insgesamt weniger Buchkäufer. Das ist ja alles nicht so einfach. Dann hat man Konkurrenz durch die Streamingdienste, durch viele andere Medien auch. Also was muss so ein kleiner Buchladen können heutzutage, um zu funktionieren?
Ja, also Sie haben natürlich recht, das ist überhaupt kein Hobby von mir jetzt. Also das ist schon ernst gemeint und wir müssen auch irgendwie davon leben. Aber was muss er können? Meine Idee ist eben, dass man in dieser Spezialisierung einerseits, die aber niemanden ausschließen soll, also die Schwelle, wir haben nicht nur ohne Grund keine Schwelle zwischen Bürgersteig und Laden, sondern man kann einfach so reinkommen und es sollen aber auch bitte wirklich alle sich eingeladen fühlen. Und an sich ist aber natürlich der Gedanke, wenn man zu uns kommt, pass auf, die haben die Bücher erstens auch gelesen, die wissen, was sie da tun, die wissen alle sehr gut Bescheid. Und man irgendwie so diese Art der Begegnung ist mir sehr wichtig. Miteinander, dass wir den Kunden und den Lesern begegnen, sie uns und aber auch die Autoren da durchaus einzuziehen, eben dass man die ja eigentlich auch traditionelle Autorenlesung, wie ich sie dann interpretiere, ein bisschen freier, ein bisschen spaßiger, ein bisschen unterhaltsamer als das normale Wasserglas und der Autor trägt jetzt seinen Text vor, das zu pflegen und dann muss es sich schon rumsprechen und rumtragen, zu sagen, du, da ist es auch ein Erlebnis, wenn man da hingeht.
Erzählen Sie uns auch gerne von Ihren Quellen, wo Sie eigentlich Ihre Literaturempfehlungen herhaben. Ich hoffe natürlich auch in unserem Programm, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, Deutschlandfunk Kultur, eine Möglichkeit. Oder auch von Ihrem Lieblingsbuchladen, wo Sie hingehen, vielleicht ohne klare Vorstellungen, dann aber mit gleich, ja, vielleicht mehreren Büchern sogar rauskommen, weil der Buchhändler, die Buchhändlerin so gute Tipps gibt. Erzählen Sie uns auch davon, von Ihrem persönlichen Lieblingsbuchladen um die Ecke. 0800 2254 2254 oder gespräch@deutschlandfunkkultur.de. In dieser Urlaubszeit wollen wir von Ihnen wissen, was lesen Sie, was können Sie empfehlen, worauf freuen Sie sich und wie gesagt, all die Bücher, die wir hier erwähnen, alle Tipps, die sehen Sie auch am Montag, spätestens am Montag dann auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de. Und aus Marburg ruft an Karin Schwalm. Schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen. Danke für diese schöne Sendung kurz vor den Ferien.
Sehr gerne.
Schön. Ich würde gerne empfehlen ein Buch von Chingiz Aitmatov und der Titel ist Der Weg des Schnitters. Ich habe dieses Buch vor Jahren gelesen, es hat einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen und deswegen würde ich das gerne empfehlen. Es ist eine ernste Geschichte und in die Ferien nimmt man ja eigentlich ganz gern etwas Leichteres und Lustiges mit, aber wir leben ja leider nicht in so luftigen und leichten Zeiten. Und vielleicht tut es auch ganz gut, sich in den Ferien mal mit den ernsten Sachen zu beschäftigen, weil das auch tief ins Gefühl hineingeht.
Worum geht's in dem Buch?
Es geht hier um die ganz normalen Leute, um eine Landarbeiterin, Tolgonai, und um ihre Söhne, die sie fast alle im Krieg verliert. Und da sieht man, wie sehr der Krieg in das Leben der vielen ganz normalen Menschen eingreift, wie das ja momentan wieder der Fall ist. Und es ist im Grunde unerträglich. Und dieses Buch ist im Grunde ein Buch für den Frieden. Und das ist eine Angelegenheit, die mir ganz, ganz, ganz wichtig ist. Und sich dem Frieden zu wenden und zu sehen, wie furchtbar Krieg ist, welche Gräben er reißt, welches Leid er auslöst. Und dafür ist dieses Buch sehr geeignet zu verstehen, wir brauchen Frieden.
Cengiz Aitmatov, der Weg des Schnitters. Cengiz Aitmatov, ziemlich bekannter Schriftsteller, kirgisischer Schriftsteller, auch mit solchen tollen Büchern wie Jamila. Daran erinnere ich mich jedenfalls.
Ja,
ne? Eine Liebesgeschichte, eine wirklich beeindruckende Liebesgeschichte.
Eine ganz rührende Liebesgeschichte, die meine späte Kindheit und Jugend vor allem begleitet hat. Ich habe das in der Schule gelesen. Und wir haben in unserer Schulzeit nicht so gerne russische Autoren gelesen, aber diesen Cengiz Aitmatov, den haben wir wirklich fast durchweg geliebt.
Es ist große sprachlich, muss man in dem Fall, glaube ich, sagen.
Aber wirklich sprachlich so groß.
Und Kirgistan.
Ich bin Ihnen ganz dankbar, dass Sie uns an diesen Autor erinnern. Jamila war sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, Sie kennen das auch, oder? Haben Sie das auch gelesen?
Das habe ich auch gelesen, genauso wie der erste Lehrer. Und Cengiz Aitmatov war vor Jahren zweimal zu einer Lesung hier in Marburg. Wir hatten hier im Café Vetter lange Zeit Literatur um 11 zum Frühstück, wunderbare Lesungen, Diskussionen. Und da war er auch zweimal.
Toll.
Felix Ballent, Cengiz Aitmatov, Name für Sie, den Sie lesen, den Sie wahrnehmen?
Habe ich noch, der gehört ja für mich dann, weil ich ja zu jung dafür bin, um das sozusagen dann direkt mitzunehmen. Das ist so ein Autor, den man so nachliest. Also wenn man dann irgendwann sozusagen ins Lesen gerät und bei mir hat es ja dann nicht mehr aufgehört, dann muss man ja ganz viel nachlesen. Hermann Hesse ist so ein Autor, den man dann nachliest, die ganzen Klassiker sozusagen. Und für mich gehört dann Aitmatov schon dazu. Der Schneeleopard habe ich, glaube ich, gelesen. Ich weiß gar nicht, ob das so heißt. Da gibt es so ein Wort. Oder die Richtstadt. Da gibt es, glaube ich, zwei Titel.
Da gibt es zwei Titel. Das ist, glaube ich, sehr. Da kann ich in diesem Fall eine Leseempfehlung abgeben. Das war ein Buch, was mich in den späten 80er Jahren noch fast als Kind oder Jugendlicher sehr beeindruckt hat. Auch gerade jemand, der im Osten groß geworden ist, hat er ja auch sehr politische Themen aufgegriffen. Auch die gesellschaftlichen Probleme in osteuropäischen Regimen. Und das hieß dann Die Richtstadt und im Westen wurde das übersetzt mit Der Richtplatz. Kleine Unterschiede, aber auch interessant, was so Übersetzungsgeschichte angeht, dass also auch Cengiz Aitmatov oder Ein Tag länger als das Leben, gerade viele Menschen, die im Osten groß geworden sind, glaube ich, können mit diesem Namen Cengiz Aitmatov sehr viel anfangen. Felix Palenz, Sie wollten noch was empfehlen?
Was ich ja sehr schön fand, dass Frau Schwalm sich eben daran erinnerte, dass sie zweimal Cengiz Aitmatov in Marburg gesehen hat. Weil ich denke,
er konnte sehr gut Deutsch.
Er konnte sehr gut Deutsch, ja. Und das scheinen ja die Momente zu sein, die sich irgendwie einbringen. Hast das Buch gelesen, findest toll und begegnest auch diesem Menschen, der das da geschrieben hat mal. Ja, das finde ich, das ist doch ein schöner Moment, den ich irgendwie provozieren will, ich als Buchhändler. Wir hatten jetzt Madame Nielsen zu Gast mit ihrem neuen Buch Lamento und dann haben wir eine tolle E-Mail von jemandem aus Leipzig bekommen, der fragt, ist es wirklich die Madame Nielsen oder liest jemand anders das und so? Und dann kamen die aus Leipzig, waren total beglückt. Ja, wunderbar, sowas muss man haben, diese Berührung irgendwie, ja.
Karin Schwalm in Marburg, ich danke Ihnen sehr für diese Empfehlung und auch Ihre, wie wir gehört haben, sehr persönliches Verhältnis zu diesem Autor und zu diesem Buch.
Ich danke Ihnen.
Cengiz Aitmatov, Der Weg des Schnitters, diese Empfehlung von Karin Schwalm aus Marburg. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Erzählen Sie uns auch von Ihren persönlichen Begegnungen mit Autoren vielleicht, die Sie auch nochmal zu Büchern geführt haben. Jutta Härte ruft an aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Wir sind ganz Ohr. Was ist Ihre Empfehlung? Was ist Ihre Leseempfehlung?
Ja, meine Leseempfehlung ist ein Klassiker und zwar den Zauberberg von Thomas Mann, den ich wiederentdeckt habe und ich habe Thomas Mann ganz, ganz lange nicht gelesen, alles vorher schon gelesen gehabt und die Sprache aber. Ich wollte einfach wieder eine solche Sprache lesen. Für mich ist diese Sprache auch jetzt wieder unerreicht. Auch die Situation dort auf dem Zauberberg. Ich dachte immer, die Buddenbrooks wären mein Lieblingsbuch von Thomas Mann. Aber es ist jetzt der Zauberberg. Es ist eine fantastische Sprache. Die Unterhaltung zwischen Hans Castorp und Settembrini, dem italienischen, von Hans Castorp am Anfang Drehorgelmann genannten, diese Unterhaltung, diese philosophischen Gespräche, die Situation, dieses Wegtreten von der Wirklichkeit, die Thomas Mann beschreibt auf dem Zauberberg, dieses In-sich-Gehen, die Realität anders wahrnehmen, eine andere Realität und diese Parallelwelt auf diesem Berghof, ja, das fasziniert mich gerade und eben die Sprache. Die Sprache ist einfach fantastisch, ja.
Thomas deswegen, Mann, ja, der Zauberberg. Ich meine, ich glaube, das ist ja nun wirklich einer der ganz großen Klassiker des 20. Jahrhunderts. Und daran kommt man jedenfalls, ich glaube, als Abiturient gar nicht vorbei. Ich weiß gar nicht, wie es im Moment, ob es im Lehrplan steht. Also Buddenbrooks ganz sicher.
Ja.
Bei Zauberberg weiß ich es gar nicht so. Haben Sie es auch in der Schule schon mit Thomas Mann sich beschäftigen?
Nein,
ja, müssen?
Überhaupt nicht. Ah, nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Mhm. Erst eigentlich so in der späteren Pubertät habe ich Thomas Mann entdeckt und bin nicht von ihm losgekommen, habe auch die Kurzgeschichten, Erzählungen, alles Mögliche gelesen und ja, und habe ihn eben Jahrzehnte nicht gelesen. Ich habe moderne Literatur gelesen, also zum Beispiel, also was heißt, modern, aber wiederentdeckt, zum Beispiel von Mikhail Ossorgin, die Eine Straße in Moskau war, zuletzt ein Buch, oder von Anne Petrie, The Street und so weiter, und habe eigentlich diese Thomas Mann links liegen lassen, weil ich einfach andere Sprachen, auch andere Schriftsteller aus anderen Ländern lesen wollte. Clarice Lispector habe ich auch am Wickel gehabt, aber es wird regnen. Und jetzt wollte ich aber einfach wieder in diese Sprache eintauchen und habe eine Empfehlung bekommen von einem Bekannten. Wir haben über den Zauberberg gesprochen und ich habe ihn mir dann antiquarisch besorgt und ich fresse ihn sozusagen, ja.
Also Sie lesen am Stück durch. Also ich weiß nicht, mir ging es mit dem Zauberberg so, dass ich gebe ganz ehrlich zu, dass es ein bisschen Zeit brauchte, damit ich wirklich da durch war, ja?
Das kann ich gar nicht verstehen.
Okay.
Er ist ja ganz, also die Sprache ist wunderbar, aber er ist ja ganz einfach zu lesen und ich finde ihn fesselnd und spannend wie einen Krimi, ja, weiß ich nicht, also Tote muss es nicht geben, aber ich fresse ihn, also ich lege ihn nicht weg. Jetzt muss ich dazu sagen, ich lese seit Jahren nur abends im Bett. Ich habe früher über Tag gelesen, aber der Tag ist so voll gepfropft mit Zeitungen, mit anderen Dingen, sodass ich immer abends lese, aber durchaus auch viele Seiten.
Und schlafen dann darüber ein?
Nein, ich schlafe nicht darüber also, ein, aber
entscheiden
es
ermüdet
mich irgendwann und dann lege ich das Buch weg und dann wird geschlummert. Ja.
Sehr schön. Thomas Mann, der Zauberberg, ja. Das ist natürlich immer fast schon so eine Frage, weiß nicht, Elke, fast schon so eine Gretchenfrage. Wie hältst du es mit dem Zauberberg?
Ich finde es schön, dass Sie die Sprache darin wieder so entdecken, Frau Härte. Das kann ich total verstehen. Und dass man eine große Freude daran entwickeln kann, vielleicht schon ein vertrautes Buch eben nochmal neu zu lesen. Das ist ja so ein neuer Klassiker. Das darf Thomas Mann, das hält er aus und das kann der auch bedienen. Ich bewundere Ihre Ausdauer bei den Settembrini und Castorp-Gesprächen. Also da haben Sie wirklich einen langen Atem, das finde ich toll. Und mir geht es in diesen Tagen auch so, dass mich Autoren wieder anwinken aus dem Regal, die ich auch länger nicht gelesen habe, die mir sozusagen mit der Sprache wieder so eine Vertrautheit zurückgeben.
Zum Beispiel?
Da ist zum Beispiel Thomas Bernhard gerade wieder da. Mhm. Der kann mich einfach wieder so mitnehmen und mich so begleiten. Der macht mir immer wieder Freude, österreichischer Autor. Danke für Ihren Tipp, Frau Härte.
Ja, gerne, sehr gerne.
Dann wünsche ich noch viel Spaß. Welchen nächsten Thomas Mann greifen Sie sich dann?
Nein, der nächste Thomas Mann, der kommt garantiert nicht. Es kommt
so.
Übrigens auch eine Empfehlung aus einer Ihrer Sendungen. Es ist ein Mädchen. Ich habe leider den Autor, ich habe mir das alles aufgeschrieben. Ich glaube, das ist aus ein Tipp aus Ihrer Sendung. Es ist ein Mädchen. Also ich greife mir, ich lese Rezensionen oder ich höre Tipps und so, aber Thomas Mann wird es jetzt erstmal nicht mehr sein.
Während Sie sprechen, habe ich mal schnell nachgeschaut, könnte das Camille Laurence sein? Es ist ein Mädchen?
Ja, das könnte
ja
sein.
So, ich habe das irgendwo der einzige Titel, der mit diesem lieferbar ist im deutschen Buchhandel.
Ja, ja, das könnte der durchaus sein. Moment, habe ich das hier aufgeschrieben? Na, ich finde es jetzt nicht. Doch, es ist ein Mädchen. Es ist von einem, ja, Camille Laurent. Da steht ja 22 Euro, 256 Seiten.
Wunderbar, das wird dann wohl sein. Gleich nach dem Zauberberg geht es dann dort weiter.
Genau.
Ich danke Ihnen sehr.
Ja, sehr gerne.
Viele
und
Grüße.
Weiterhin solche schönen Sendungen. Vielen Dank.
Aber selbstverständlich. Und immer Literatur bei uns 10 Uhr wochentags in der Lesart und natürlich auch im Internet deutschlandfunkkultur.de. Da gibt es auch immer viele Tipps und Hinweise. Vielen Dank. Hörte Herde für diesen Anruf. Viele Grüße und viel Spaß noch beim Thomas Mann rezipieren. Und wenn wir über Klassiker reden, über das vielleicht auch Wiederentdecken von Klassikern, wir haben ja eine wunderbare Sommerreihe. Wir nennen die Sommerklassiker, ne? Ich glaube, das ist so der Titel, Elke. Deutschlandfunk Kultur bis September, zweimal pro Woche werden da Bücher vorgestellt. Aber in dem Fall kann es der Zauberberg gar nicht sein, weil es über Bücher geht, die nach 45 geschrieben worden sind und erschienen sind. Was ist das für eine Reihe?
Genau, der ist ja noch ein bisschen früher entstanden. Ja,
so sieht's aus.
Ach, wir hatten einfach mal Lust, uns die Bücher anzuschauen, die eben nicht von Goethe oder Proust geschrieben wurden und die inzwischen etwas Staub angesetzt haben, sondern auch Bücher, die später geschrieben wurden, können auch neue Klassiker sein. Und wir hatten da ganz schöne Ideen. Wir haben auch unsere Hörer gefragt, was sie unter neueren Klassikern verstehen. Da kam ganz schöne Reaktion. Natürlich war da Max Frisch dabei und Ingeborg Bachmann und interessante Titel. Auch übrigens das erste Heft der Bravo war auch für sie ein neuer Klassiker.
Auch
fand
das
ich großartig.
Literatur auf seine Weise.
Und wir haben jetzt so seit dieser Woche zweimal wöchentlich stellen wir eben diese Art neue Klassiker vor. Meine Kollegin Wiebke Poromka hat zum Beispiel Sommerhaus später von Judith Herrmann vorgestellt und dieses Gefühl, diese Umbruchszeit der 20, 30-Jährigen in den 90er Jahren. Und dass es eigentlich schon der Wenderoman war, der da schon geschrieben war von Judith Herrmann, Sommerhaus später. Das öffnet die Augen nochmal, diese Bücher neu zu lesen. Und natürlich mit vielen, vielen weiteren Titeln. Wir schauen international. Wer ist da alles dabei? Ich habe mal hier die Liste mitgenommen. Natürlich ist die Bachmann auch dabei mit Marlena. Baldwin mit Von dieser Welt. Viele Wochen mit dem Deutschlandfunk zusammen im Büchermarkt hören wir diese neuen Klassiker.
Und alles zu finden unter deutschlandfunkkultur.de. Felix Palent, wann greifen Sie zu Klassikern?
Vor allen Dingen jetzt im Sommer eigentlich. Also sozusagen nochmal die Chance zu nutzen, jetzt in meinem Ferienkoffer, wie die Sendung heißt, ist natürlich die neue Übersetzung von Joseph Conrad, Lord Jim, drin. Und diese Hansa-Neuübersetzung, irgendwo habe ich mal gelesen, das wäre so der Goldstandard für Neuübersetzungen im deutschsprachigen Raum. Und es stimmt. Also ich lese immer bis zur Hälfte, dann lese ich das Nachwort des Übersetzers, weil da gibt es so schöne Sidekicks eigentlich aus der Arbeit an diesem Text. Und dann kann man bei der zweiten Hälfte ein bisschen nachvollziehen, ach guck mal, das scheint anscheinend schwer gewesen zu sein. Oder deshalb gibt es solche Lösungen oder sowas. Und es ist schon verblüffend, wie frisch diese vermeintlich staubigen Texte dann plötzlich sind. Ja, Joseph Conrad, Die Schattenlinie habe ich auch gelesen. Die ist auch in
Heart of Darkness, ich meine, dafür ist er am meisten bekannt, ne?
Ja, ja. Und man denkt immer so ein bisschen, oder es gibt dieses Vorurteil, ja, das ist so ein Abenteuer und Seefahrer und dann kennt man eben das Hetzer Finsternis und fertig. Aber dass die anderen auch so sensible Texte sind, so existenzielle, das bemerkt man eigentlich jetzt erst. Ja, total aufregend ist das.
Lord Jim, Joseph Conrad, also eine neue Übersetzung, eine Empfehlung. Eine Klassiker-Empfehlung von Felix Palent von der Berliner Buchhandlung Knesebeck 11. Elke Schlinsuk ist auch bei uns aus unserer Literaturredaktion und wir wollen von Ihnen wissen, was sind Ihre ganz persönlichen Leseempfehlungen, Ihre Leseerfahrungen, was nehmen Sie mit in den Urlaub? Brigitte Glaser schreibt uns zum Beispiel, Irene Dombeck schreibt uns, dass sie die Bücher von Brigitte Glaser empfiehlt, so rum. Ihre Romane Bühlehöhe, Rheinblick oder Kaiserstuhl. Bühlehöhe spielt im Jahr 52, Kaiserstuhl im Jahr 62, Rheinblick im Jahr 72. Viel Geschichtsbezug. Es gibt jeweils eine erwachsene Protagonistin, die berufstätig ist und selbstständig im Leben steht und wunderbar neugierig ist. Krimiartig, viel Lokalkolorit, macht Lust auf mehr über die Zeit zu erfahren. Irene Dombeck also mit ihrer Empfehlung aus Berlin über die Bücher von Brigitte Glaser. Schreiben Sie auch uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und am Telefon ist Detlef Lutz aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Grüße Sie.
Wir sind gespannt. Was ist Ihre Empfehlung?
Ja, ich habe ein Buch, eine Neuerscheinung, die gerade erst kurz auf dem Markt ist, von Eckhard Nickel. Das Buch trägt den Namen Spitzweg, benannt nach dem Maler Karl Spitzweg, ist aber keine Biografie. Der Maler taucht nur in Form eines Bildes auf, das auch auf dem Cover abgedruckt ist. In Wahrheit geht es um drei Abiturienten, die im letzten Schuljahr sozusagen für sich die Kunst entdecken, also insbesondere der Ich-Erzähler. Das Buch startet mit dem Satz, ich habe mir aus Kunst nie viel gemacht. Und am Ende des Buches resümiert der Leser sozusagen, dass sozusagen Kunst ein ganz wichtiger Bestandteil des Erwachsenenlebens und des Zusammenfindens dieser drei geworden ist. Es gibt am Anfang des Buchs ein Schlüsselerlebnis, wo die Klasse aufgefordert ist, ein Selbstbildnis zu erstellen. Und die Lehrerin beugt sich dann über das Bild einer Schülerin und sagt, sehr gelungen, wirklich tolles Bild, Mut zur Hässlichkeit. Und das ist natürlich, kommt natürlich nicht als Kompliment bei der Schülerin an. Sie flieht den Raum und und die beiden anderen, also die ganze Klasse ist konsterniert und über dieses Ereignis finden halt diese drei Personen zusammen und bilden dann so eine Art kleine Verschworenengemeinschaft, die dann auch einen Plan ausheckt, wie sie mit Kunst sich an dieser Lehrerin rächen wollen oder es ihr zurückzahlen möchten.
Kunst in der Lehrerin rechnen, das ist auch interessante Strategie. Ja.
Genau. Und es ist halt eine Geschichte, wie gesagt, von einer es ist keine Liebesgeschichte oder so etwas, aber eine intensive Freundschaft. Und interessant ist, ich weiß selber von dem Autor, dass er auch ein großer Verehrer vom Zauberberg gewesen ist.
Da sind wir wieder.
Genau.
Beim Zauberberg, und Thomas Mann, haben wir gerade darüber gesprochen. Ja.
Genau, und zwar hat er das eben natürlich auch genau in dieser Zeit gelesen, als er selber Abiturient gewesen ist. Auch einer seiner ersten Versuche, sich literarisch zu betätigen, noch ohne Publikum, war eben den Stil Thomas Manns ein bisschen nachzuahmen. Vielleicht noch was zu dem Autor. Es ist sein zweiter Roman. Er hat vor ein paar Jahren sein Erstlingswerk Hysteria auf den Markt gebracht. Auch sehr interessant. Hier geht es, das ist mehr so eine utopische Geschichte. Der Autor selber ist sonst vorher tätig gewesen, mehr im journalistischen, feuilletonistischen Bereich. Letztes Jahr ist eine Aufsatzsammlung über seine vielfältigen Reisetätigkeiten erschienen. Das heißt Unterwegs. Das ist auch, also für eine Reise ist das natürlich auch ein ganz tolles, interessantes Werk.
Yeah. Wissen Sie was? Sie können, glaube ich, einen Eckhard Nickel Fanclub gründen, gemeinsam mit Felix Palent, dem Buchhändler aus Berlin, der bei uns hier im Studio ist, der schon ganz begeistert mich anschaut, wenn der Name Eckhard Nickel fällt. Warum?
Ja, wir müssen vor allen Dingen, ist jetzt noch ein bisschen nicht so klar geworden, wir müssen den eigentlichen Star dieses Spitzweg-Buches noch benennen. Das ist nämlich eigentlich auch die Sprache. Also hätte mir mal jemand erzählt, dass ich ein Buch gerne lese, wo sich Abiturienten eben mit Kunst einer Lehrerin rechnen, ich hätte mal den Kopf geschüttelt. Aber wie der das macht, ist Wahnsinn. Man weiß eigentlich nie genau, meint der das jetzt eigentlich ernst oder nicht? Ja, ist jetzt, was ist denn mit der Kunst? Was ist denn mit diesem bisschen gespreizten Sein? Ist das nur so eine Pose, die eben so eine pubertierende Pose ist, wie auch das Leben vielleicht, dann ist das ja auch mehr Behauptung als wirkt tatsächlich die Realität? Oder wie ist das? Und das übersetzt der Nickel wirklich in die Sprache dieses Buches. Das ist völlig verrückt, muss man sagen. Das gibt es so, finde ich, so eigentlich, mir fällt niemand ein, der das auch so kann, der einen auf so solches glattes Eis als Leser führt, ja. Und auch am am Ende, es ist nicht so, dass dann irgendwie die große Auflösung kommt, sondern man muss schon selbst dazu eine Haltung finden. Und das ist ganz große Literatur, ja.
Eckhard Nickel, Spitzweg, eine Empfehlung von Detlef Lutz aus Berlin, nicht nur von ihm, sondern auch von Felix Palent, dem Berliner Buchhändler. Herr Lutz, ich danke Ihnen sehr. Und es war ja auch nicht das einzige Buch von Eckhard Nickel, von dem Sie offenbar begeistert sind. Der gesamte Autor, ne, ist bei Ihnen richtig, offenbar ja, wirklich ganz vorne dabei. Ich danke Ihnen sehr und wünsche noch viele schöne Lesestunden und viel Spaß mit Eckhard Nickel noch.
Dankeschön.
0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Erzählen Sie uns gerne von Ihren Lieblingsautoren und Autorinnen. Achim Grützner aus Augsburg ruft uns an. Schönen guten Morgen. Wo ist Augsburg, Herr Grützner?
Augsburg.
Augsburg, ah gut. Ja, dann weiß ich nicht mehr. Ja, alles. Das ist einfach, ja. Da kann ich mitreden.
Ja. Aber nicht positiv. Ich war gerade in Urlaub und habe also für einen Urlaub dann also ein Buch mitgenommen, wo ich gedacht habe, das liest du, wenn du jetzt irgendwie tätig bist, sonst nie. Das muss man dann im Urlaub lesen. Und ich weiß im Nachhinein nicht ganz, was eine gute Idee war. Das Buch ist von einem Dave Gulsen und der Mann, der beschäftigt sich also mit Insekten. Ne? Also der kennt sich mit vielen Insekten aus, schon als kleines Kind hat er gerne Insekten gemocht. Und ja, und der hat das zur Wissenschaft gemacht. Wobei, er macht sehr viel Statistiken und sowas und wird dann auch raus. Und dem ist natürlich also auch aufgefallen, dass Insekten immer weniger werden. Ne? Und er kann das also auch nachweisen. Er kann auch sagen, dass also auf den Ackerflächen 95-97% aller Insekten also getötet worden sind. Das hat dann verschiedene Ursachen. Das ist der Klimawandel, das sind Insektizide und auch Herbizide, die also die Pflanzen töten, von denen viele Insekten leben. Gut, und deswegen, und ich fand das auch sehr interessant und der macht es auch ganz schön, wenn er jetzt ein Kapitel geschrieben hat, kommt am Ende nur so eine einseitige Beschreibung von einem bestimmten Insekt mit irgendwelchen Überlebenstechniken, dass er sich also durchkämpft. Ne? Da gibt es ja schon so ein Bombardierkäfer und sowas.
Wir hören Sie leider nicht allzu gut, Herr Grützner, aber auf jeden Fall.
Ein bisschen deutlicher zu sprechen.
Der Titel ist auf jeden Fall angekommen. Ich nehme den jetzt einfach mal mit und habe einfach in der Zeit schon mal geschaut. Dave Gulson, englischer Biologe, so viel konnte ich rausfinden. Und Stumme Erde, das war der Titel, den Sie empfohlen hatten.
Ja,
ne?
Stumme Erde. Gut, und deswegen, also das Problem eigentlich, das ich bei so einem Buch eigentlich habe, das macht einen zutiefst pessimistisch. Man hat irgendwie das Gefühl, wir können also irgendwie an den Geschicken der Erde gar nicht mehr viel ausrichten, weil schon so viel kaputt gegangen ist. Und mit so einem Gefühl Urlaub zu machen, ist natürlich nicht besonders schön. Ne?
Das ist wohl wahr. Aber Sie können es auf jeden Fall empfehlen. Man muss es ja nicht unbedingt in den Urlaub mitnehmen. Man kann es ja auch später lesen, wenn man wieder zurück ist. Ja.
Das letzte Kapitel soll dann wieder Mut machen. Das ist das Schöne.
Das beruhigt mich ein bisschen. Achim Grützner in Augsburg mit seiner Empfehlung. Vielen Dank. Dave Gulson, Stumme Erde, über die Situation der Insekten. Und ich glaube, da erzähle ich nichts Neues, dass die nicht allzu toll ist. Und per E-Mail können Sie uns auch gerne erreichen mit Ihren ganz persönlichen Buchtipps. Was haben wir noch hier zum Beispiel? Daniel Gross schreibt uns, ich empfehle Ein Barbar in einem Garten von Zbigniew Herbert. Eine tolle und erfrischende Sammlung von kleinsten Ortschaften und Geschichten aus dem Mittelmeerraum und endet dann in Schottland. Mich hat dieses Buch bewogen, die Orte nachzureisen und habe sie tatsächlich so magisch erlebt, wie im Buch beschrieben. Zbigniew Herbert.
Elke. Ja, kann Literatur nicht schaffen, ne?
Ja.
Du liest was und dann.
Man fährt dem hinterher.
Ja. Und das kann Literatur. Schön, dass es da auch so funktioniert.
Und das ist ja auch übrigens toll, wenn man an die Orte fährt, wo die Bücher spielen und die noch nicht danach gemacht wurden. Also noch nicht überall dran steht, hier ist die Harry Potter Buchhandlung und jetzt muss man da 10 € Eintritt bezahlen, sondern wenn man einfach dort ist und weißt du, hier spielte das mit der polnischen Post, entweder bei der Blechtrommel oder was weiß ich, da passiert immer irgendwas in mir jedenfalls. Also wenn ich dann da stehe und ich weiß nicht so genau.
Ging mir auch so. Ich habe das Buch, was wir heute schon hatten, An der Riviera. Wir waren dann am Mittelmeer vor 2 Jahren und ich war in dem Casino, wo Klaus Mann und Erika Mann waren und ihre verrückten Geschichten erzählt haben, da läuft man dann eben nicht dran vorbei. Da guckst du erst recht nochmal hin.
Ja, also literarische Reisen, das machen Sie auch gerne mal privat, dass Sie sozusagen auf den Spuren von Schriftstellern und Schriftstellerinnen reisen, Felix Palent?
Ja, ich gucke dann, ich weiß gar nicht, sowas ergibt sich irgendwie. Ich fahre auch manchmal bewusst hin, aber zum Beispiel, ich glaube, im letzten Sommer waren wir in Slowenien und sind auf dem Rückweg, weil ich dachte, du, wir kommen doch hier irgendwo beim in Oberösterreich vorbei, da musste irgendwo der Bernhard gewohnt haben. Und dann sind wir
hier
da.
Hier muss es sein.
Haben wir gesagt, dann machen wir die Übernachtung da in Ohlsdorf, wo der gewohnt hat. Da wir gerade am Donnerstag an, haben dann gemerkt, oh, das wird alles gar nichts, weil Ohlsdorf nur am Wochenende auf ist. Das heißt, wir mussten unseren Kurztrip viel, viel weiter verlängern. Und dann ist es aber auch toll, wenn man dann da diesen Vierseithof sieht oder eben wo die Dichter wohnten und so. Nicht aus so einer Heroisierung, aber weil man das Werk, dann finde ich schon, man guckt nochmal anders rauf.
Irgendwie. Auch die Möglichkeit einer Reiseplanung, ne, für den Urlaub, dass man ein bisschen Abstecher macht auch an die Orte der Heroen vielleicht oder der Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die man besonders mag und da vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, die Aura nochmal nachvollziehen will. Also es funktioniert, aber man kann es ja versuchen. Ne? Und es schreibt uns, und das passt natürlich sehr schön zu dieser Frühstückszeit, er schreibt uns Nicole Jansen aus Düsseldorf. Eine wunderbar leichte Geschichte schreibt sie hier über die Kunst des Kaffeeröstens, Malens, Kennens und Genießens. Eine Entdeckung nicht nur für Koffein-Junkies, es lohnt sich. Henning Wiethöft, der Espressionist. Also das wäre die schöne Buchergänzung, womöglich zu ihrem morgendlichen Kaffee. Henning Wiethöft, der Espressionist, diese Empfehlung von Nicole Jansen aus Düsseldorf. Und Astrid May schreibt uns aus Frankfurt an der Oder, Die Stumme von Chador Javan. Das ist eine französische Schriftstellerin mit iranisch-aserbaidschanischen Wurzeln. Ein kleines, feinsinniges Buch schreibt sie hier, welches leider nicht mehr im Buchhandel erhältlich ist. Es berührt mich so nachhaltig, dass ich es aus zweiter Hand gekauft habe und meinen Freundinnen gegeben habe, um mich mit ihnen auszutauschen. Gefunden habe ich es zufällig in der Bibliothek. Es geht um ein 15-jähriges Mädchen, das in der Todeszelle sitzt und ihr Leben aufschreibt. Sie hat wenig Zeit. Ein unfassbar trauriges Buch. Die Stumme von Chador Javan. Diese Empfehlung also von Astrid May aus Frankfurt an der Oder. Und aus Jena schreibt uns Silvia Jetschke, sie empfiehlt Pascal Mercier, Das Gewicht der Worte. Und sie schreibt hier dazu eine tolle Geschichte über einen Übersetzer und die Bedeutung dieser Arbeit. Wie da jemand um die passenden Worte ringt, wie wichtig die Arbeit eines Übersetzers ist, wurde mir erst mit diesem Buch klar. Das ist natürlich immer, ja, ich glaube mal, ein Berufszweig, der ja nicht allzu gut bezahlt ist und jahrzehntelang auch um Anerkennung ringen musste, ist es, glaube ich, noch gar nicht so lange her. Da erschienen die Namen der Übersetzer irgendwo versteckt im Buch. Man musste genau gucken. Inzwischen hat sich das, glaube ich, ein bisschen verändert, oder, Elke?
Ja, und das schönste Beispiel dafür auch der Preis der Leipziger Buchmesse, der auch an eine Übersetzerin und an einen Übersetzer geht. Wir machen das manchmal direkt in unserer Sendung zum Thema, das Übersetzen. Es gibt ja auch beim Literarischen Kolloquium in Berlin oft große Tagungen, Workshops. Und das ist schon schön, dass die echt präsenter werden. Letztendlich ist dieses kleine, feine Arbeiten im Stübchen mancher Übersetzerin und manchem Übersetzer richtig lieb und wichtig. Und sie sind auch gar nicht so laut draußen. Aber in diesen Momenten, wo wir sie dann selten genug, aber auch im Studio haben, ist es toll zu hören, wie so eine wirklich gelungene literarische Übersetzung passiert. Und da bin ich immer wieder überrascht. Es ist ein langer Weg und sind oft schöne Geschichten.
Es ist ja manchmal fast aufregender oder es ist ein bisschen interessanter, wenn Übersetzer von ihrer Arbeit erzählen. Ja. Man erfährt so viel über Texte, die man ja bei den, wenn man den fertigen Text sieht, gar nicht durchdringen könnte, die Probleme, die die Leute hatten. Ja, ich erinnere mich, dass Ulrich Blumenbach, wahrscheinlich einer der legendärsten Übersetzer aus dem Englischen momentan, so viele schöne Geschichten erzählte, als er David Foster Wallace Unendlicher Spaß übersetzt hat mit irgendwelchen Witzen, die er übertragen musste und auch sehr, sehr viel, das war dann fast schon ein bisschen eine kollektive Suche, ob Kollegen irgendwas einfällt, irgendeine Sprachform einfällt, die man da finden könnte, ja. Das ist auch was, was ich jetzt mitnehme in den Sommer. Der hat auch übersetzt von Joshua Cohen Witz. Und man, das soll immer so das unübersetzbare Buch von ihm gewesen sein. Und der hat es geschafft, könnte man dann sagen. Und jetzt sind wir dran mit der Arbeit. Er hat jahrelang übersetzt und wir müssen jetzt jahrelang lesen, um es zu schaffen.
Also Übersetzer, Übersetzerinnen, ich glaube eine sehr wichtige und zentrale Tätigkeit im Literaturbetrieb, die inzwischen auch, denke ich mal, ein bisschen besser anerkannt ist. Aber eigentlich müssen die auf die Buchtitel vorne mit drauf, oder?
Ja, ist ja, fängt es nicht langsam an.
Ja, manchmal ja, aber selten, ne?
Also viele tun sich sehr schwer damit und ich muss sagen,
die Verlage tun sich schwer damit.
Es gibt ja sogar, es gibt sehr schöne Bücher beim Gogols Verlag von dem Norweger Tarje Vesaas. Das sind wirkliche Jahrhundertbücher, müsste man sagen, weil die einem so nahe gehen. Das Eisschloss ist vielleicht nichts für den Ferienkoffer im Sommer, aber der Roman Die Vögel, der ist es schon, Taje Wessers. Und den hat übersetzt Hinrich Schmidt-Henkel und da steht es im Kleinverlag drauf, vorne, und das Taschenbuch erscheint wirklich ohne den Übersetzer vorne drin, weil irgendwelche Regeln so sind. Mir tut das weh, muss ich sagen, weil das ist sozusagen, wenn jemand dann eine sprachliche Form findet, dann ist das ja wie ein Miturheber in diesem Sinne für unsere deutschen Ohren. Ja.
Erzählen Sie uns von Ihrer Urlaubslektüre, erzählen Sie uns aber generell über Ihre Lesegewohnheiten. Was können Sie empfehlen? Was hat Sie begeistert aus allen Bereichen? Vielleicht auch aus sehr seltenen Genres, was es da alles gibt. Da ist ja eine große Bandbreite zu finden auf dem Buchmarkt. 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Marten Tat wird hier empfohlen von Renate Wieck aus Berlin. Ich mag seit Jahren die Bücher von Marten Tat, schreibt sie. Ich habe etwa 14 Bücher von ihm gelesen, also außer das Bach- und das Mozart-Buch eigentlich fast alles. 2 bis 3 mochte ich nicht. Besonders zum Beispiel die Sonnenuhr würde ich nicht empfehlen. Momentan lese ich aber seine Erzählung Das Pferd, das den Bussard jagte, zum 3. Mal. Und auch Das Wüten der ganzen Welt habe ich ein 2. Mal sehr gern gelesen. Marten Tat, immer eine Empfehlung?
Ja, das sind so Geschichten, in die man sich, ja, da fallen mir nur Floskeln ein, in die man sich so richtig reinsetzen kann, in die man irgendwie hineingezogen wird. Ja, ein toller Autor, ein wirklich großer Autor. Und vielleicht der Autor, der die schönsten Titel überhaupt hat.
Das Wüten der ganzen Welt, ja, ist doch herrlich. Ne? Ja. Günter Salzmann aus Zeitz ruft an. Schönen guten Morgen, guten Tag.
Schönen guten Morgen. Ich wollte empfehlen, das Buch von Ehm Welk, ein deutscher Heimatschriftsteller aus Vorpommern, Mecklenburg, und zwar Die Heiden von Kummerow. Das Buch selbst hat mich auch in der Kindheit sehr berührt. Ich habe als erstes den Film gesehen, den gibt's auch, und danach das Buch gelesen. Und jetzt habe ich mir wieder ein Buch zugelegt, das ist jetzt mittlerweile die 20. Auflage. Das Buch ist im Hinsdorf Verlag in Rostock erschienen und ist sagenhaft, enthält Landschaftsbeschreibung, Charakterbeschreibung, und immer wieder kommen innere Zwiste eines Jungen, der dort die Hauptfigur spielt, und es geht um soziale Gerechtigkeit, um Konflikte zwischen Menschen in einem kleinen Dorf. Und es ist einfach typisch für unsere Zeit.
Elke. Ich glaube, vielleicht habe ich da eine kleine Leidenschaft für den Norden bei Ihnen entdeckt, Herr Salzmann.
Ja, das stimmt. Ich hatte oftmals Briefwechsel mit Nordländern, sag ich.
Ja, ich hatte nämlich gerade ein aktuelles Buch auf den Tisch, das ist wirklich vor wenigen Tagen, Wochen erst erschienen, spielt im Norden und hat ihn mir nochmal aufs Schönste nahegebracht. Die Autorin heißt Karin Kalisa, Fischers Frau, spielt auch mit diesem ja märchenhaften Titel, mit der Vorlage Fischer und seine Frau, aber auf so ganz andere Weise. Es gab nämlich mal, es gibt so eine historische Vorlage dazu. Vor 100 Jahren gab es ein Fischfangverbot für die Fischer dort im Norden. Und daraus wurden sozusagen in so einer Art Arbeitsbeschaffungsmaßnahme aus den Fischern Teppichknüpfer. Und diese Geschichte erzählt Karin Kalisa aber so herrlich aufgeladen mit einer Zeitgeschichte, mit einer vergangenen Geschichte. Und das Schönste fand ich daran, es geht natürlich um einen schönen alten Teppich, der so grün und blau glänzt, dass man ihn verstehen möchte. Wie dieser schöne Teppich geknüpft wurde, das führt dann eben zurück in die 20er Jahre an die Ostsee. Da gab es nämlich eine Frau, eigentlich eine Scheherazade der Fischerhütten, die erzählte und erzählte Geschichten, während die anderen knüpften. Und diese Geschichte, halb historisch, halb erfunden, wird da erzählt. Schöne Geschichte aus dem Norden. Ich weiß nicht, ob das auch für Sie etwas wäre.
Ja, bestimmt. Ich denke aber, ich würde dieses Ehm Welk weiterempfehlen. Auf Klar. jeden Fall ist das ganz aktuell. Es steht auch in meiner älteren Ausgabe vom Buch, die Berufenen mögen es nachprüfen. Darum widmet der Verfasser dem Buch alle jungen Herzen.
Also mir fällt
Verfasser
Ja, also mir fällt bei zwei Worten was ein. Sie haben das schöne Wort Heimatschriftsteller gesagt, was ein bisschen altbacken klingt, aber eigentlich stimmt. Und dann, wie sich in diesem Dorf die Welt spiegelt. Man könnte ja sagen, da fällt mir ein Buch ein, was mir extrem am Herzen liegt, von Reinhard Kaiser Mühlecker Wilderer. Der ist vielleicht der Ebenwelt des 21. Jahrhunderts. Und für mich immer der beste Autor unter 40. Ich glaube, dieses Jahr wird er 40. Dieses Jahr darf ich das noch behaupten. Und das sind Bücher, die spielen auf einem österreichischen Dorf unter Bauern. Eine Gegend und eine Lebensart, die mir total fern ist, von denen ich gar nichts weiß. Aber wie der das erzählt, das Leben miteinander und das, sozusagen diese persönlichen Sorgen dieses Jakob, der Hauptheld da in diesem Wilderer, das nimmt mich total mit. Und vorhin war schon der Star die Sprache und das ist bei ihm eigentlich auch so. Insofern müsste Frau Schomann, die vorhin den Zauberberg gelesen hat, kann vielleicht da wieder was in die Gegenwart anknüpfen bei diesem Autor Reinhard Kaiser Mühlecker.
Also Sie hören es, Günter Salzmann in Zeit, Sie werden geradezu überschüttet noch mit weiteren Buchtipps, wo man vielleicht noch anknüpfen könnte. Auch nach Ehmwelk, aber ich habe auch schon gehört, Sie sind jemand, der offenbar mehrere Ausgaben von diesem Buch hat. Auch das finde ich immer wieder bemerkenswert, wenn man ein Buch so liebt, dass man gleich mehrere Ausgaben hat. Ehmwelk, also die Heiden von Kummerow, die Empfehlung von Günter Salzmann in Zeitz. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Leseerfahrung und viele Grüße und vielleicht nochmal den Namen erwähnt, Reinhard Kaiser Mühlecker Wilderer.
Ja.
Das war die Empfehlung von Felix Palent über Eine bäuerliche Welt in Oberösterreich und Karin Kalisa, Fischers Frau, über ein Fischfangverbot.
Ja,
warum Fischfangverbot? Was war da los?
Ja, ich habe es doch erzählt. Diese genaue Recherche habe ich noch nicht betrieben. Aber es gab ein Fischfangverbot.
Aus ökologischen Gründen? Oder weiß man
nicht,
warum das war?
Nein. Es gab ein Dekret, das wurde Ihnen auferlegt. Das beschreibt sie eigentlich gar nicht. Sehr interessant.
Oh, okay, gut.
Ich habe mich dann
Teil
eben
zwei, an für Teil 2.
Aber das kriegen wir gleich noch raus. Mich hat eben diese Faserarchäologe, das ist ja immer auch das Tolle an Büchern, dass wir Bücher lesen und Berufe lernen, die wir noch nie gehört haben. Da spielt also eine Faserarchäologin eine große Rolle, weil sie will diesen Teppich untersuchen und kennenlernen. Und da habe ich mich so ein bisschen festgebissen.
Es ruft an Barbara Stärker aus Ilmenau. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Ja, und vielen Dank für die tolle Sendung, die vielen Bücher, die Sie schon vorgestellt haben. Großen Teil ist mir bekannt. Und ich empfehle Franz Welser-Möst mit dem Titel Als ich die Stille erfand. Und er schreibt aus seinem Dirigentenleben, aus seiner Lebenserfahrung, auch mit Krankheit, mit Einschränkungen. Und er liebt das Wandern, den Zugang zur Natur, den Naturklang, die Sprache, einfach auch die Struktur des Buches ist einfach toll.
Als ich die Stille erfand, ein Dirigent über die Stille, ist das für eine Geschichte?
Es ist eine autobiografische Geschichte. Er schreibt aus seinen Erfahrungen heraus als Dirigent, auch mit Einschränkungen. Er hatte einen Unfall und war eingeschränkt in seiner Körperlichkeit und hat dann durch Wandern, durch die Hinwendung zur Natur wieder den Bogen gefunden zur Musik, zum Dirigieren. Oh, ja, total toll.
Wie sind Sie darauf gestoßen?
Durch ein Radio-Feature. Ich meine vom Bayerischen, vom BR2.
Mhm. Franz Welser-Möst, der Dirigent, österreichischer
genau.
Dirigent, glaube ich, soweit
ja,
ich weiß.
Genau. Mhm.
Als ich die Stille erfand.
Als ich die Stille erfand.
Ein autobiografisches Buch.
Ja.
Das sind ja so scheinbare Paradoxien. Ein Dirigent schreibt über die Stille, eigentlich soll er doch über die Musik schreiben. Mir fällt gleich ein norwegischer Abenteurer, Erling Kagge, der sozusagen auch seine Reisen unter diesem ganzen Thema der Stille subsumiert und zwar aber die Stille auch findet in den Großstädten, in den U-Bahn-Schächten und weiß ich wo. Und dann sind wir wieder bei der Literatur, bei Jon Fosse, der ja im Grunde in seinen Worten auch eigentlich die Stille und die Pause sucht und schreiben, um diese Zwischenmomente klingen zu lassen. Das ist ja dann vielleicht die höchste Kunst, die es eigentlich gibt. Aber das erreicht mich als Leser immer sehr, ja.
Lesen ist ja eh sowieso ein Stiller genau. Moment, oder? Das ist ja genau der Moment, wo man ganz bei sich sein kann. Oder wie ist es bei Ihnen, genau. Frau Stärker? Mhm.
Und es gibt so einen schönen Spruch, ich kann Ihnen nicht sagen, wer den geprägt hat. Musik beginnt mit der Stille vor dem ersten Ton und endet mit der Stille nach dem letzten Ton.
Mhm. Der Vorklang
oder Nachklang. Und das berührt schon sehr. Und ja. Der Franz Welser Möst, der bringt das wirklich so ergreifend rüber. Also auch seine Wege durch die Natur, früh am Morgen, wenn ein Wald erwacht, wenn er seine eigenen Schritte hört, wenn dann die Stille ist, wenn er stehen bleibt, wenn er Yoga übt, um sich körperlich fit zu machen für sein Dirigentendasein. Sehr berührend.
Franz Welser, ja, Franz Welser Möst, also der österreichische Dirigent mit seiner Autobiografie Als ich die Stille erfand, die Empfehlung von Barbara Stärker aus Ilmenau im schönen Thüringen. Ich danke Ihnen sehr.
Genau.
Und wünsche noch viele, viele schöne Leseerfahrungen. Und wie gesagt, auch dieser Titel wird landen auf unserer Liste, die Sie dann nachvollziehen können, spätestens ab Montag unter deutschlandfunkkultur.de. Ihre ganz persönlichen Leseempfehlungen oder vielleicht haben Sie auch einfach das Bedürfnis, eine Empfehlung zu bekommen. Dann kann ich nur sagen, wir haben zwei absolute Megaprofis, die genau das tun können. Nämlich Elka Schlinsog ist aus unserer Literaturredaktion hier im Studio und Felix Palent, Berliner Buchhändler. Und am Telefon ist Maria Theresia Meyer aus Ludwigshafen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie brauchen, glaube ich, eine Buchempfehlung, ne? Sie suchen noch was.
Ja, ganz richtig. Ja. Ich lebe seit einiger Zeit in unserem Garten Deutschlands, in der Pfalz. Und wenn ich die besondere Hitze dort ertragen muss, habe ich einmal festgestellt, wenn ich ein Buch lese, das an kalten Orten spielt, dann fällt es mir wesentlich leichter, alles zu ertragen. Deswegen würde ich gerne eine Empfehlung Ihrer Damen und Herren
haben. Also Sie brauchen
haben.
Keine künstliche Kühlung, sondern Sie brauchen Kühlung aus den Büchern heraus, aus der Literatur.
Ja,
Elke, wie ist es bei Ihnen?
Ach, ist das herrlich, dass Sie das haben, dass Sie bei Büchern und Romanen, die sozusagen buchstäblich kalt sind, dass Ihnen das richtig gefällt. Also ich habe mal, vielleicht passt ja natürlich auch der Finne und überhaupt die finnische Literatur da extrem gut. Ich bin ein großer Fan von Petri Tamminen. Kennen Sie den?
Nein, ganz und gar nicht.
Ach schön. Der hat vieles geschrieben, wie auch den Meeresroman. Und dort gibt es einen wunderbar charmanten, komischen Kapitän, der eigentlich der unglücklichste Kapitän vor 100 Jahren war, weil er sehr, sehr viele Schiffsunglücke erlebt und sehr oft im Schnee und Eis stecken bleibt. Und diese Geschichte, dieses kleine, zarte Büchlein, ich glaube, das hat nur 100 Seiten, wie wir eigentlich diesen linkischen Helden dort erleben, der aus dem Missgeschick immer noch sein Glück ziehen kann. Ich muss das so aus meinem Kopf herausziehen, weil ich den schon vor vielen, vielen Jahren gelesen habe. Ein wunderschönes Buch, glaube ich, passend für Sie, mit viel Eis und Schnee, Petri Tamminen, Meeresroman.
Wunderbar.
Das ist doch zum Beispiel eine Eismöglichkeit.
Ja, das ist mir auch sehr, wenn es ein Protagonist ist, der nicht immer reüssiert und dem es am Ende doch gelingt zu überleben, so ungefähr.
Genau, wenn er Pech hat, sagt er auch, Glück ist eine Glückssache, glaube ich. Also er ist ein herrlich strauchelnder Held, der es immer wieder hinkriegt.
Danke für diese Empfehlung.
Es gibt noch mehr Empfehlungen.
Mir fällt noch einer ein, der auch sehr aufs Glück aus ist. Das ist der Abenteurer Sylvain Tesson. Ich weiß nicht, ob Sie von dem mal gehört haben, ein Franzose, der halsbrecherische Sachen macht. Und der hat ein Buch gemacht, der Schneeleopard heißt das. Und ja. Da wird es wirklich kalt, denn das ist da im Himalaya da oben. Und die sind auf der Suche eher, und sein Freund, er wird eigentlich nur mitgenommen. Sein Freund ist Fotograf, Naturfotograf und meint, er will diesen Schneeleoparden fotografieren. Und es gibt auf der Welt, lassen Sie mich zählen, vielleicht noch ein Dutzend. Und die sind alle in der hinterste Gebirge verschwunden, weil die Menschen ihnen auf die Pelle rücken. Und das ist im Grunde ein Buch, wie die dann da über die Täler und Berge stapfen und sich auf die Lauer legen in der bittersten Kälte, minus 30, minus 40, also genau das Beste für einen heißen Sommer bei Ihnen, wenn der Effekt eintritt. Und ja. Ich weiß nicht, ich bin total klein geworden, als ich das gelesen habe. Man erzittert richtig vor dieser Macht der Berge und der Natur. Und dann gibt es dort auch Yaks und irgendwelche Bergtiere. Ziegen und so. Also es ist vollkommen verrückt, was die da machen. Und man wird sehr, sehr demütig.
Den Namen des Autos brauchen wir nochmal?
Sylvain Tesson. Genau, der Schneeleopard.
Der Schneeleopard.
Das wurde auch verfilmt. Die haben auch einen Film gemacht. Die scheinen diese Expedition so geplant zu haben, so gemacht zu haben, dass es dafür. Es gab auch mal ein Buch, das gibt es leider nicht mehr. Ein Bildband mit den Fotos von dem Fotografen, müsste man nochmal nachschlagen, der fällt mir jetzt nicht ein. Und das Buch hat aber, dieser Text von Tesson hat eine Qualität für sich. Wenn Sie mich fragen, geht das noch tiefer in dieses Empfinden ein, dieses Lauern auf den Schneeleoparden?
Das nehme ich gerne an. Ich habe den Film nicht gesehen, also habe ich da gar keine Vorbilder bei mir und kann die selbst erzeugen.
Wunderbar, vielleicht hilft es ja bei der Kühlung. Also heute geht es ja noch, also jedenfalls in Berlin, aber nächste Woche wird es ja wieder ein bisschen wärmer, ja. Und dann haben Sie da Lektüre, die Ihnen vielleicht behilflich sein kann. Petri Tamminen, also der finnische Autor, und Sylvain
Tesson.
Tesson, dankeschön. So viele Namen.
Vielen Dank.
Schwirren hier durch das Studio. Und alles finden Sie auch dann unter deutschlandfunkkultur.de. Da können Sie alles nochmal nachlesen. Gibt auch noch viele andere Empfehlungen, die wir hier aussprechen heute Vormittag. Vielen Dank und viele Grüße nach Ludwigshafen. In den Garten Deutschlands habe ich jetzt so auch noch nicht gehört, diesen Ausdruck über die Pfalz, aber warum nicht?
Fand ich sehr schön.
Ja. Viele Grüße und vielen Dank. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Rufen Sie uns gerne an mit Ihren ganz persönlichen Buchempfehlungen oder Ihre Neugier, vielleicht etwas Neues zu entdecken, auch Empfehlungen zu bekommen von Elke Schlinsuk aus unserer Literaturredaktion oder Felix Palent, dem Berliner Buchhändler von der Buchhandlung Knesebeck 11 in Berlin-Charlottenburg. Und ich weiß aus dem Vorgespräch, Felix, dass Sie auch, wie so viele Menschen, würde ich mal sagen, großer Karl-Ove Knausgard-Fan sind, wenn wir schon mal im Norden sind.
Ja.
Ja. Dieser Mann, der ja einen mehrteiligen autobiografischen Roman geschrieben hat, der, glaube ich, die Literaturszene wirklich umgewälzt hat. Ne? Also fast eine neue Gattung, fast eine Knausgard-Gattung irgendwie. Und da geht es jetzt weiter, aber nicht mit Autobiografie, sondern mit einem neuen Roman. Ne?
Das war ja die spannendste Frage eigentlich für mich auch als Fan des Jahres. Schafft er das? Schafft er das von diesem Entblößungs- Prozedere wieder wegzukommen und mal wieder einfach in Anführungsstrichen einen Roman zu erzählen, eine fiktive Geschichte. Und als mir jemand sagte, worum es in diesem neuen Roman Der Morgenstern geht, dachte ich schon, oh, da bin ich jetzt raus, das ist überhaupt nicht meins. So eine Sache, da kommt ein neuer Stern am Himmel, ein ganz helles, wie so eine Art zweite Sonne oder sowas geht da auf. Und beim Lesen war ich wieder genau da. Ich war da in dieser Erzählkunst, die er schafft, er ist weg von diesen persönlichen Entblößungen und er kann einfach mit viel Tempo verdammt gut erzählen und kommt hier, das ist so eine, der Morgenstern, das ist so eine Episodengeschichte, man hat so ein halbes Dutzend Charaktere, die so parallel laufen, alle sehen irgendwann an diesem einen Tag diesen Morgenstern aufgehen, deuten das jeweils anders. Und er lässt das so schön in der Schwebe, was das eigentlich soll, was das ist. Das ist also kein Science-Fiction-Roman. Man kann das durchaus in dem Sinne ernst nehmen. Und mir hat das wahnsinnig gut gefallen. Das werden ja wieder irgendwie 3 oder 5 Teile oder so etwas. Ich bin jetzt schon gespannt.
Mindestens.
Ja.
Er ist ein Vielschreiber.
Er ist ein Vielschreiber.
Also für die Fans natürlich eine tolle Nachricht.
Ja. Das ist eine gute Nachricht. Und was ich so sympathisch finde an ihm, der ist ja befreundet auch mit Thomas Espedal, einem Norweger, den ich auch wahnsinnig schätze. Und ich weiß nicht, ob Sie dessen Bücher mal gesehen haben. Die sind ziemlich schmal. Also die haben alle so 150 Seiten oder 100. Und
Knausgard sind Klopper.
Knausgard sind alle, sind auch so gemacht, dass die immer ganz dick aussehen. Immer aber 700, 800 und plus aufwärts. Aber was ich so sympathisch finde an Knausgard, der will ja so gerne schreiben, so wie Espedal, aber er kann es nicht. Er weiß es selbst und er will auch sowas wie Jon Fosse. Der ist ja ein verdammt guter Leser.
Er braucht ein bisschen mehr.
Ja. Er muss auf diese lange.
Er braucht mehr Platz.
Es ist wie so ein Zug, der muss Schwung holen und dann rattert es durch. Und ja, das finde ich auch gut, dass jemand erkennt, was er auch nicht imstande ist. Ja.
Kürze ist auch, glaube ich, eine Kunst, oder? In der Literatur.
Ne? Oh, Wahnsinn, unheimlich. Ich lese das so gerne, diese kompakten Texte, wo alles drin ist, wo einer innerhalb von 100 Seiten eigentlich alles gesagt hat. Ja, das sind fast, dann würde ich jetzt wieder mir selbst widersprechen, weil ich Knauskraut so mag. Aber die kurzen Sachen, das ist schon die große Königsdisziplin.
Elke, würden Sie manchmal gerne wegkürzen, wenn Sie was lesen?
Total oft, wirklich oft. Aber den wir vorhin schon erwähnt haben, der Petri Taminen, die Norweger, der Finne, der schreibt immer ganz kleine, schmale Bände. Ich glaube, es gibt von ihm gar keinen breiteren, größeren. Und wenn wir bei diesen dichten Lebensbeschreibungen sind, dann gibt es auch ein anderes Pendant, wie man das in der Kürze hinkriegt, überhaupt nicht mit Knausgott zu vergleichen. Die Französin Annie Arnaud, die kann das jedes Mal in diesen schmalen 100-Seiten-Bänden so tief, so intensiv Teile ihres Lebens zu beschreiben. Sie sieht sich ja als Ethnologin ihrer selbst, sie über ihre Mutter, sie als Kind, über ihre Schwester, diesen frühen Verlust. Diese Französin, über 80 glaube ich inzwischen, in diesen kurzen Sätzen so intensiv ein ganzes Milieu, eine ganze Zeit einzufangen, Annie Arnaud kann das eben auch in der Kürze, wenn wir da schon sind.
Und das sind diese lakonischen Sachen und ich glaube, das ist so harte Arbeit bestimmt, dahin zu kommen, kann ich mir vorstellen, das hauen die ja auch nicht einfach so raus, kurzes Buch, dann will man sich das so vorstellen, nein, das ist schon so wirklich so groß reduziert.
An und dann, reduziert man immer weiter.
Ja, wir hatten sie hier bei uns im Studio, Annie Arnaud sollte eigentlich nur eine halbe Stunde da sein, wir hatten sie anderthalb Stunden, wir haben sie gar nicht mehr wieder gehen lassen, vor ein, zwei Jahren, noch vor der Pandemie, und da war das auch Thema. Wie kommst du zu dieser Form?
Annie Arnaud, also die Empfehlung von Elke Schlinsurk. Monika Sassmannshausen schreibt uns, ich empfehle zwei sehr verschiedene Bücher, nämlich Chris Kraus, Das kalte Blut, ein gut recherchierter Roman über zwei Brüder aus Riga, die in und für Nazi-Deutschland und später für den BND Karriere machen. Das Buch ist sehr fesselnd geschrieben und wirkt hoffentlich auch einer geschichtslosen Betrachtung heutiger Konflikte entgegen, so schreibt sie hier, Monika Sassmannshausen. Chris Kraus und Annie Pru aus Hartem Holz, dagegen ein opulentes Werk über die Erschließung und Abholzung nordamerikanischer Wälder über 300 Jahre. Und dann schreibt uns hier Sabine Gerber aus Berlin, oh, ein Name, der natürlich vielen von uns bekannt ist, natürlich im Zusammenhang mit einem legendären Roman, in diesem Fall aber Bram Stoker, Der Zorn des Meeres. Tja, Bram Stoker, Dracula, jenseits von Dracula, lohnt sich Bram Stoker trotzdem?
Ja. Ich kenne das Buch, das ist auch genau so ein ganz schmales Bändchen bei Mare, Der Zorn des Meeres.
Ja.
Ich habe es aber nicht gelesen. Nein.
Aber es liegt bei Ihnen im Buch.
Es ist halt da, ja. Weil auch das natürlich aufregend ist, dass man manche Autoren, die man so abgespeichert hat, eben ihn als Dracula fertig, dass man die nochmal irgendwie anders entdecken kann. Ja, sowas ist ja auch schön. Viele Autoren haben ja sehr verschiedene Seiten.
Es ruft an Manfred Adams aus Berlin. Schönen guten Morgen, guten Tag.
Ja, guten Morgen, Manfred Adams, hallo. Ja, ich kann etwas empfehlen.
Wir sind ganz Ohr.
Ja, und zwar möchte ich die gesamten Gedichte von Annette von Droste-Hülshoff empfehlen. Es ist mir wichtig, sie wird oft gewürdigt, was weiß ich, oder auch schon mal zitiert, das Gedicht Der Knabe im Moor, aber ich wurde mal unter Druck etwas auf ihr Werk Die Judenbuche hingewiesen und dann habe ich die Gedichte entdeckt von ihr und sie sind einmalig. Also was da ist, könnte einzelne jetzt sagen, wenn das möglich ist.
Sagen Sie vielleicht mal ein paar Titel, also zwei, drei Titel, die Sie besonders beeindruckt haben.
Das einmalige Gedicht ist Die Nadel im Baume. Und zwar ist das eine, sagen wir mal, ein Liebesgedicht an ihre Freundin. Ja. Und zwar einfach, die sie aus Jugendzeit kannte und da in dem Gedicht schildert, ihre Beziehung zu ihr, ja. Dann fällt mir ein das Gastrecht. Und zwar ist das für mich ein kleines Nathan der Weise, wie sie da drin schildert, dass die Beziehung zu dem Menschen, also sie zitiert da die 1001-Nacht-Geschichte, ja, und was da alles möglich ist, ne, und wie traurig sie ist, wie die Menschen heute untereinander miteinander umgehen, ne. Das ist mir ganz wichtig. Und dann fällt mir noch ein, was Aktuelles eigentlich, was immer jetzt wieder passiert, so Neuaufbau. Sie war angeregt worden, waren die Dichter, etwas zu schreiben zu dem Aufbau des Kölner Doms. Ja, also sie ist ja geboren 1797 wie Heinrich Heine. Und sie hat dann geschrieben, Die Stadt und der Dom heißt das, glaube ich, das Gedicht, ne? Und sie hat das kritisiert, dass eben daran gedacht wurde, den Dom ganz aufzubauen, ne? Sie kannte ihn von Köln her praktisch halb, ne? Wie halb gebaut war er, ne? Und sie kritisierte es, dass das eigentlich nur ein, um den Handel zu fördern, sage ich jetzt mal, ne? Mhm. Und das ist ganz wichtig, das Gedicht. Also und dann überhaupt, sie hat ja Naturgemälde in ihren Gedichten geschrieben oder in ihrer Jugendzeit über ihre Last, ne, was alles auf die Menschen gedrückt wurde, ne, als Kind auch schon. Ne,
und jedenfalls, Manfred Adams, haben Sie sich offenbar nicht abschrecken lassen davon, dass Annette von Droste-Hülshoff ja auch Schulstoff ist. Ne? Ich glaube, in den allermeisten Curricula.
Also ich habe sie Druck erlebt, da die Judenbuche machen zu müssen.
Der Klassiker, ja.
In der Abendschule noch. Und der Lehrer hat uns so gedrückt, dass ich dann doch ein Stück reingeguckt habe in das Buch. Und war dann so fasziniert, also was sie da auch für ein Naturgemälde einfach in dieser Geschichte geschrieben hat, ne? Und bin dann auf die Gedichte gekommen. Und die konnte ich dann wirklich jeden Abend etwas lesen, außer es gibt einige gruselige Geschichten. Also die konnte ich dann zum Schlafen nicht lesen. Die muss ich dann überschlagen. Also ob es natürlich der Knabe im Moor ist oder was. Aber es gibt einige Sachen, nee, die musste ich wirklich, konnte ich zum Schlafen nicht lesen.
Also sehr vielfältig, das lyrische Werk von Annette von Droste-Hülshoff und sich eben vielleicht nicht abschrecken lassen von womöglich nicht allzu guten Erfahrungen in der Schulzeit. Wir haben es gehört von Manfred Adams, ein bisschen Druck hat offenbar mit dem Klassiker der Judenbuche doch funktioniert. Und er hat dann dazu gegriffen, auch freiwillig zu den Gedichten von Annette von Droste-Hülshoff. Ich danke Ihnen sehr für diesen Tipp.
Ja, gerne. Dankeschön.
Und wir wissen ja nicht genau, wie das Buch von Herrn Adams aussieht oder aussah, aber ich musste bei dem Namen sofort daran denken, wir haben einen ganzen Salon jetzt im neuen Laden. Das war früher mal das Büro von Leo Baumann und jetzt haben wir das aufgemacht.
Ihrem Vorgänger.
Von meinem Vorgänger, genau. Und da sind jetzt diese bibliophilen schönen Ausgaben, nämlich Kleist und Tieck und Georg Trakl und eben auch Annette von Droste-Hülshoff, die man natürlich irgendwie, ich weiß nicht genau, wenn man sich damit schon beschäftigt, will man ja auch dann nicht irgendein labbriges Taschenbuch haben, sondern darf es ja auch mal ein bisschen schöner sein. Und das ist ja durchaus eine Sparte auf dem Buchmarkt, die noch existiert. Ja, die schönen Bücher, dann kann man da auch Doderer zum Beispiel hinstellen, oder Schalamow oder sowas. Also das sind schon Sachen, die man einfach, finde ich, ja auch zeigen muss, dass es die gibt. Ja, ich habe lange überlegt, ich bin ja zum Leser geworden durch Günter Grass. In der Schule bin ich eigentlich zum Leser geworden. Und jetzt habe ich gedacht, man braucht nicht das ganze Werk da als Taschenbuch, ist irgendwie auch eigenartig. Also haben wir jetzt die schönen, Steidl macht ja sehr schöne Ausgaben von Grass, wo noch ein paar Zeichnungen von ihm drin sind. Und die gibt es jetzt dort im Salon. Die Blechtrommel und Katz und Maus und Hundejahre und so. Das hat auch was Haptisches, das Lesen.
Wie entwickelt sich das überhaupt? Also wenn man jetzt das Verhältnis vom, ich sag mal, elektronischen Lesen im E-Book-Reader uns anschauen, was ja immer stärker wird, natürlich das digitale Lesen hin zu der Frage, inwieweit eigentlich das gedruckte Buch noch eine Zukunft hat und in welcher Form, was würden Sie sagen?
Ich kann da nur von meinem Gefühl sprechen. Frau Schlinsuck, vielleicht haben Sie da irgendwie Statistiken oder sowas auf Lager, aber ich bin da, ich glaube, das Buch ist, das stirbt nicht. Es gibt die Leute, die haben den Reader und die nutzen den Reader. Die sind aber, glaube ich, stabil als Zahl derer, die das machen. Ich bin ja auch gar niemand, der das so ablehnt, der die so ausschließt. Also man kann auch bei mir online in meinem Online-Shop sich ein E-Book kaufen und dann macht man da einen Download und ich kriege davon leider nichts mit, aber man könnte auch in den Laden
nicht
kommen
vorbei bei Ihnen.
Nein, und sich was empfehlen lassen und das dann downloaden. Da hätte ich sogar Spaß dran.
Auch, ja? Vor Ort kann man dann sagen, Doch nicht das Gedruckte, ich nehme gerne
genau, das glauben Sie mir, ich mache das jetzt und dann kommt da irgendwie, ich hätte da Spaß dran, muss ich sagen.
Na, die große Angst, dass das gedruckte Buch es nicht schafft, die ist wirklich erstmal vom Tisch. Und dieser Reader wird sozusagen parallel genutzt. Diese einfache, schöne Antwort vom Hansa-Chef Jo Ländle. Vision is possible. Das war ja noch mal vor ein paar Jahren noch eine mutige Aussprache, den Verlag so zu ändern. Das hat sich ganz normal durchgesetzt als parallele Lesensform.
Und ansonsten gibt es vielleicht Buchausgaben, die dann besonders opulent sind, die besonders haptisch sind, dass es vielleicht so einen Bereich gibt, wo Bücher dann auch ein bisschen teurer sind, die man eben als wertvolles Geschenk dann auch kaufen kann. Entwickelt sich das auch dahin?
Es entwickelt sich dahin, dass Bücher auch Objekte sein können. Mit dem Papiermangel wird es vielleicht, von dem ja vielleicht viele schon gehört haben, die Verlage scheinen wirklich Probleme zu haben, das gute und teure Papier zu bekommen. Und ich finde das ja sehr schön, dass die Verlage anfangen, nicht nur so im englischen Buchmarkt sind die Taschenbücher ja sehr unansehnlich, muss man sagen, und dass man auch wirklich schöne Bücher macht. Es gibt schöne Taschenbücher, es gibt auch schöne Hardcover-Ausgaben. Und mir gefällt das gut, wenn das auch Objekte sind, die man auch nach dem Lesen oder die man einfach auch als Schmuck da hat, ja.
Bücher sind immer noch ein gutes Geschenk, oder? Es bleibt dabei, ne?
Ja, unbedingt.
Und E-Books verschenkt man ja irgendwie nicht.
Nein, das ist ja das ganze Problem, was diese ganze Digitalisierung uns gebracht hat. Man kann ja auch eigentlich, seitdem so viele Leute Spotify hören, verschenkt man, kann man auch gar keine Musik CDs mehr verschenken. Also das ist nach wie vor ungelöst. Und insofern, Bücher sind ein gutes Geschenk und warum auch nicht, ist doch gut.
0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer und die hat auch Oliver Günther gewählt aus Göttingen. Schönen guten Morgen, guten Tag, Herr Günther. Danke fürs Warten. Morgen. Es sind so viele in der Leitung, aber jetzt sind Sie dabei.
Jetzt bin ich dabei, guten Morgen. Erstmal vielen Dank nochmal für die Sendung. Ich finde auch ganz toll, dass Sie das heute veranstalten. Ich würde mich ganz kurz fassen und zwar würde ich gerne Lanze brechen für klassische russische Literatur, mache das aber auf diesem Wege über einen amerikanischen Autor, der uns, glaube ich, seit 2017 auch relativ bekannt ist hier in Deutschland. Das ist George Saunders, damals mit dem tollen Roman Lincoln im Bardo bekannt geworden. Und der hat jetzt ein Buch rausgebracht, das ist eigentlich ein Sachbuch, bei Regen in einem Teich schwimmen. Mit dem Untertitel von den russischen Meistern lesen, schreiben und leben lernen. Und ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie begeistert ich von diesem Buch bin. Also mein Buchhändler hat gleich gewusst, ich muss das lesen, weil ich mich eh für russische Literatur interessiere. Und George Saunders lehrt in der Universität Syrakus und macht da für Studenten eben auch Seminare für russische Literatur und hat sich jetzt in diesem Buch mit 5 Klassikern, also unter anderem Anton Tschechow, Turgenev, Tolstoi ist dabei und Gogol, und da werden dann Auszüge oder diese Geschichten werden ganz abgedruckt und dann nimmt er uns mit in die Werkstatt und erklärt uns, warum diese Erzählungen meisterlich sind. Und das ist so mitreißend, so voller Humor und im Detail so, ich kann es Ihnen gar nicht sagen. Also ich würde dringend empfehlen, dieses Buch zu kaufen und zu lesen. Sie werden danach anders lesen.
George Saunders bei Regen in einem Teich schwimmen. Wo kommt dieser Titel her? Schöner Titel, aber wo kommt
der
her?
Das ist eine Geschichte von Tschechow, wo dieser Satz vorkommt. Ich glaube, das ist in der Geschichte.
Blättern Sie gerade drin? Ich höre es doch.
Ich bin da gerade drin, ja. Genau. Weil ich unbedingt noch erwähnen wollte, dass Frank Heibert dieses Buch übersetzt hat. Und das hat er ganz toll übersetzt. Also dieser ganze Humor von dem Autor wird sich, also es ist wirklich gut übertragen. Und ja, ich habe das wirklich elektrifiziert gelesen. Ich bin total begeistert.
Und das in diesen Zeiten, wo ja russische Literatur oder russische Kultur insgesamt so eine Dimension bekommen hat, eine politische Dimension, wo es offenbar nicht mehr ganz selbstverständlich ist, einfach so über russische Literatur zu reden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht.
Ja, aber kulturell ist es ja so reich, also wirklich diese Sprache, diese Poesie, diese Psychologie, es lohnt sich wirklich. Und wo Sie das gerade ansprechen, würde ich gerne, weil vorhin ist nochmal der Titel Gogols Verlag gefallen und ich würde auch gerne an dieser Stelle nochmal an den Gogols Verlag erinnern. Auch da ist gerade ein ukrainischer Klassiker erschienen und zwar Valerian Pitmohilny, Die Stadt. Ich würde das gerne nochmal mit einbringen, weil auch das ist ein tolles Buch, was sich unbedingt zu entdecken lohnt.
Können Sie den Titel nochmal nennen und den Autor?
Die Titel ist Die Stadt und der Autor heißt Valerian Pitmohilny. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe.
Haben wir registriert. Felix Ballen, Sie wollten noch ergänzen.
Ich wollte gerne noch der Lanze, die Sie brechen, Herr Günther, für die russische Literatur eine Art zeitgenössische Lanze Ihnen mitgeben. Denn es gibt ja in Berlin, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, diesen Verlag Zikonia. Und der macht zeitgenössische russische Literatur. das sind, ja, ich habe dann mal gefragt, sag mal, weil wir hatten jetzt so eine Verlagsschau von denen präsentiert, wo ich auch viele Namen entdeckt habe, die ich überhaupt nicht kannte. Aber man muss natürlich heute nach dem Februar fragen, sag mal, was habt ihr denn da so? Und das sind alles zum größten Teil im Exil lebende Autoren, die nach 2014 hierher gekommen sind. Wladimir Sorokin, den werden Sie vielleicht kennen, hat dort Bücher gemacht, Pferdesuppe und ein Wahnsinnsbuch, Das Weiße Quadrat. Aber eben auch jemand so wie Pavel Pepperstein, den ich entdeckt habe dadurch. Also schauen Sie sich das mal an. Das sind auch, weil wir gerade darüber gesprochen haben, sehr schöne Bücher. Jedes Buch ist im Grunde ein Objekt für sich. Und die Texte sind von enormer Qualität, ja.
Der Verlag heißt nochmal?
Ciconia, Ciconia.
Ciconia, Ciconia.
Ganz toller kleiner Verlag. Ganz
ja, super. Frisch. Das klingt gut. Dankeschön. Mhm.
Gerne.
Da kann es noch weitergehen auf diesem Gebiet. Vielen Dank für diese Empfehlungen. Viele Grüße nach Göttingen, Oliver Günther.
Schönes Wochenende.
Ebenso. Und hoffentlich viel Zeit zum Lesen. George Saunders bei Regen in einem Teich schwimmen über russische Literatur. Diese Empfehlung also von Oliver Günther. Und am Telefon ist Gudrun Egloff aus Sassnitz von Rügen, ganz aus dem Norden. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Das ist ja interessant. Ich lese gerade auf dem Monitor, dass Sie Bescheid wissen über das Fischfangverbot. Ich bin ganz neugierig.
Was wir vorhin gesprochen haben, ja, von Karin Kalisa, dieses Buch, was Elke Schlinsorg empfohlen hat, der Fischers Frau. Sie wissen mehr über dieses Fischfangverbot? Wir haben uns nämlich vorhin gefragt, wie es dazu kam, dass da Fischfang verboten wurde. Wann war das, in den 20ern oder sowas?
Genau,
in der,
genau. Ich bin eigentlich vor 100 Jahren, aber ich habe ich wohne jetzt hier auf Sassnitz, in Sassnitz, und ich hatte mich damit mal beschäftigt, der Ort, um den es sich handelt, in dem dieses Fischfangverbot erlassen wurde, das war also ungefähr so Anfang des 20. Jahrhunderts, also 1920 rum. Da war es mal, gab es einfach mal ein Verbot, Heringe zu fangen, weil die Heringe schon zu diesem Zeitpunkt überfischt waren. Und da gibt es diesen kleinen Fischerort Frees, der liegt gegenüber von der Insel Usedom, in der Nähe, wo Lubmin ist, wo jetzt heute, also wo es später das Atomkraftwerk der DDR war. Und dort machen die regelmäßig ein Fischerfest und haben dort auch noch ein Museum, in dem diese Teppiche, die in der DDR sehr begehrt waren, die dort geknüpft worden waren, in dieser Zeit interessanterweise aber nicht von den Frauen, sondern von den Männern selbst, da sich ein österreichischer, ich weiß nicht, wie der da dazu gekommen ist, ein österreichischer Mensch, der also quasi eine Art Arbeitsbeschaffungsmaßnahme sich überlegt hatte für diese Fischer, da sie irgendwie 3 oder 4 Jahre keinen Hering mehr fischen durften. Und da hatten die sich als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme überlegt, diese Männer, die doch eigentlich auch Netze knüpfen, die müssen doch dann eigentlich auch Teppiche knüpfen können. Da haben die gedacht, die hätten so fein mechanische Fähigkeiten und haben das dann dort tatsächlich eingeführt und denen beigebracht. Wobei das dann nachher so war, dass die Fischer da sehr schnell die Nase voll hatten davon, die Männer.
Die wollten wieder raus aufs Meer.
Ja, und die Frauen das nachher weitergemacht haben. Und dann haben diese Frauen tatsächlich dort in diesen Jahren solche Teppiche geknüpft, oftmals auch so entweder mit geometrischen Motiven oder auch so mit Fisch angelehnten Motiven. Und ich selber, weil ich an Teppichen interessiert bin, gar nicht mal jetzt an Fischfang oder was, hatte mich eben damit mal beschäftigt, weil ich eben dachte, oh, da gucke ich mir mal die Teppiche an, vielleicht kann man sogar noch einkaufen.
Ja, gibt's die noch?
Und die gibt es noch im Museum und es gibt wohl noch eine Frau in Lubmin, das ist der Nachbarort, die das tatsächlich auch noch kann und macht. Aber diese Teppiche waren wohl schon in der DDR sehr begehrt und auch sehr teuer und hängen eben da heute jetzt auch im Museum.
Ja, und das alles nachzuvollziehen in dem Buch von Karin Kalisa, Fischers Frau zum Beispiel. Sie haben aber noch eine andere Empfehlung, habe ich gehört.
Genau, ich habe noch eine andere Empfehlung. Das ist ein Sachbuch. Das ist eine aktualisierte Neuausgabe, die jetzt herausgekommen ist, und das heißt In Putins Kopf von einem französischen Philosophen namens Michel Chaninoff. Das hat den Untertitel Logik und Willkür eines Autokraten. Und dieser Philosoph, der leitet wohl ein Philosophiemagazin in Frankreich, hat auch ein wissenschaftliches Werk über Dostojewski geschrieben. Der betrachtet jetzt mal Putin aus einer philosophischen Sicht, und zwar wie das Weltbild, wie sich Putins gegenwärtiges Weltbild entwickelt hat durch den Einfluss, also teilweise wahrscheinlich auch einiger seiner Berater, ist er in Kontakt gekommen mit russischen Philosophen, die eigentlich nicht so bekannt sind. Und schon seit Jahren dieses Weltbild sich bei ihm geformt hat und es auch teilweise zu ersehen war in den Reden, die er gehalten hat. Also dieser Philosoph hat das ist im Buch alles übersetzt ins Deutsche, diese Reden, sodass man eigentlich schon aus diesen Reden, auch schon Jahre bevor überhaupt jetzt dieser Einmarsch war, sehen konnte, dass sich da nicht nur dass dieses Weltbild, dass sich alles nicht nur ein rein irgendwie gerade so politisch gesehener Überfall ist, sondern dass er sich da eine Philosophie aufgebaut hat, die ja dazu eben führt, dass das Großrussische Reich, aber eben nicht im Sinne der Sowjetunion, sondern im Sinne eines Peter des Großen, wiederhergestellt werden müsste.
Ja, also.
Und dieses Buch ist wirklich ausgesprochen, es ist anspruchsvoll, aber ausgesprochen interessant, weil es natürlich jetzt auch brandaktuell ist. Ne?
Michel Elchaninov in Putins Kopf, und ich sehe auch noch, dass ist noch gut lieferbar, könnte man zum Beispiel kaufen in Berlin, in der Berliner Buchhandlung Knesebeck 11 bei Felix Palent oder auch sonst irgendwo auf Rügen, zum Beispiel in Sassnitz. Ich hoffe, Sie haben gute Buchhandlungen dort vor Ort.
Ja, aber ich habe es in Berlin gekauft.
Sie haben es in Berlin gekauft, gut.
Man kann es sicherlich auch bestellen, es ist Verlag Tropen, Tropenverlag.
Dann danke ich Ihnen sehr für diesen Hinweis oder für diese mehreren Hinweise, zwei sehr verschiedene Dinge. Ja. Viele Grüße nach Rügen, an die Ostsee. Gudrun Egloff in Sassnitz also mit dieser Empfehlung, in Putins Kopf, also eine Analyse aus der Sicht eines französischen Philosophen über die Ideologie des Putin-Regimes. Michel Elchaninov ist der Autor. Und eine Empfehlung haben wir noch per E-Mail, etwas völlig anderes, aber das fand ich auch noch sehr bemerkenswert, weil ja viele, auch gerade Autorinnen und Autoren mit migrantischem Hintergrund in den letzten Jahren reüssiert haben, viele sehr bemerkenswerte Geschichten erzählen über Menschen, von denen vielleicht früher nicht allzu viel erzählt worden ist. Fanny Bui aus Chemnitz schreibt uns zum Beispiel, es ging um den Roman Wo auch immer ihr seid von der vietnamesisch-deutschen Autorin Coe Pham. Dieses Buch möchte ich unbedingt empfehlen, denn ich war tief enttäuscht, als es plötzlich aufhörte und ich nicht mehr erfahren durfte, wie es für die Hauptfigur Kioi weitergeht. Es ist die Geschichte einer südvietnamesischen Familie über drei Generationen. Ich habe das Buch als Hörbuch gehört und kann das in diesem Fall ganz besonders empfehlen, denn mit Mai Dong Kioi wird es auch von einer deutsch-vietnamesischen Sprecherin gelesen, was dem Ganzen in meinen Ohren eine wirklich besondere Authentizität gibt. Also Fanny Bui, diese Empfehlung aus Chemnitz, Coe Pham, wo auch immer ihr seid. Und man könnte jetzt wahrscheinlich noch, man könnte jetzt noch tagelang weiter über tolle Bücher reden. Wir tun es auch bei anderer Gelegenheit, tun das natürlich auch immer wieder bei uns im Programm, immer vormittags zwischen 10 und 11, wochentags Lesart zum Beispiel, wo wir auch viele Bücher besprechen, viele Bücher vorstellen, Interviews führen und natürlich auch an deutschlandfunkkultur.de. In den letzten zwei Stunden haben wir sehr viele Büchertipps gesammelt. Die finden Sie ab Montag unter deutschlandfunkkultur.de. Eine ganze Liste, kann man alles nachvollziehen. Urlaubszeit, was lesen Sie, worauf freuen Sie sich? Das hat uns jetzt beschäftigt in den letzten zwei Stunden mit Elke Schlinsorg aus der Literaturredaktion. Die war bei uns. Vielen Dank, Elke.
Gerne.
Frohes Lesen noch. Und Felix Palent von der Berliner Buchhandlung Knesebeck 11. Danke auch für Ihre Zeit.
Sehr gern, danke.